PPR Superflex Tight End Premium, den 2021 108 oder Brandon Ayuk?
108.
Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Servus Phil, alles klar bei dir,
wie geht's dir? Ja, alles gut, alles läuft und ich bin bereit für eine neue Folge.
Das freut mich. Wir haben gerade ganz frisch noch News reinbekommen, die wir gemeinsam besprechen können. Ich habe den Tag damit zugebracht, die Running Backs mir noch genauer anzuschauen für die heutige Folge. Darum geht's nämlich. Wir evaluieren die Running Backs dieser Klasse. Leider sind wir da das schon mal vorab nicht ganz so verwöhnt wie im letzten Jahr, als wir eine historisch gute Klasse hatten. Vielleicht gibt es aber doch den einen oder anderen, der ganz interessant ist. Und wir sagen, wann wir die Kollegen in unseren Rookie-Drafts ranholen. Ja, Phil, vor einer halben Stunde oder so habe ich gesehen, dass Tyler Lockett einen neuen Vertrag bekommen hat. Geschmeidige irgendwie knapp 80 Millionen, glaube ich, für 4 Jahre. Fast 40 Millionen garantiert. Was sagt der Seahawks-Fan in dir dazu?
Ja, ist eine Menge Holz auf jeden Fall für einen schon 28-jährigen Receiver. Und meiner Meinung nach ist er nicht schlecht, aber das ist schon etwas viel. Muss ich jetzt natürlich die genaue Vertragsstruktur ansehen, wie das aussieht, aber mir persönlich ist es zu viel. Ich habe ja ein bisschen gehofft, dass sie ihn vielleicht traden, dafür einen Second- und einen Fifth-Round-Pick oder sowas einsammeln, sowas in die Richtung. Aber naja, also man kann damit leben, aber es ist schon viel Geld für einen Wide Receiver 2.
Absolut, ja. 2 Jahre wird er auf jeden Fall, denke ich, mit den Garantien bei den Seahawks noch bleiben. Wahrscheinlich sogar eher ein drittes. Mal gucken, wie das dann wirklich aussieht. Ich finde es auch eine Menge Holz. Ich glaube, für Dynasty wird das Ganze nicht viel ändern. Prinzipiell muss ich sagen, bin ich froh, dass Russell Wilson 2 Anspielstationen hat. Bevor man jetzt halt irgendwie mit einem riesen Loch auf Wide Receiver 2 in die Saison gegangen wäre, ist es zwar okay, aber ja, ich glaube schon auch eher einen Ticken überbezahlt. Der Kollege. Aber ich freue mich natürlich für ihn. Ist super. Ich finde auch, es gibt da zu ihm immer wieder so ganz witzige Sachen auf Twitter. Ich weiß nicht, was ist eigentlich mit seinem Sexleben? Da machen sich alle immer drüber lustig, dass er so ein richtiger, ich weiß nicht, so ein, ist er so ein Weirdo und so ein, also, so ein total, so Incel-mäßig kommt mir das vor. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt oder ob das irgendwie nur so ein Running Gag bei BDGE ist.
Keine Ahnung, also in Lockett's Sexleben bin ich jetzt auch nicht so tief drin, ne?
That's what you said.
Also, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er mal irgendwann ein Gedichtband oder sowas rausgebracht hat. Also, ja, ich weiß nicht.
Ist eigentlich ganz cool. Dann muss ich schon sagen, nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. Ich lese das nur immer wieder und irgendwie denke ich mir so, das ist wirklich so out of context. Hat man nie nachgeforscht, kam mir jetzt gerade so. Aber damit können wir auch das Kapitel Tyler Lockett zumachen und zur nächsten News kommen. Es hat ganz schön gerappelt in der NFL. Es gab massive Trades im Hinblick auf den Draft. Die 49ers sind von 12 an 3 vorgegangen, haben dafür neben dem 12. Pick in diesem Jahr noch den 22 und 23 First sowie den Compensatory Pick, dritte Runde, im 2022er Draft. Den haben sie erhalten dafür, dass die Jets Robert Saleh verpflichtet haben. Ist auf jeden Fall eine Menge Holz, was sie da hingelegt haben. Klar, sie gehen für den Quarterback hoch. Die Zeit von Jimmy G in San Francisco ist vielleicht noch nicht komplett abgelaufen, aber spätestens 2022 wird sie das sein. Ich bin gespannt, wo er dann hingeht. Was sagst du denn jetzt zu diesem Move der Niners, dass sie da hochgegangen sind, so aggressiv?
Ja, grundsätzlich war das für mich so die mit Abstand größte Schwachstelle im Roster, Quarterback. Und von daher, also ich finde Jimmy halt auch richtig scheiße. Und also als Seahawks-Fan gut, nur, ist ein Quarterback gewesen, der einfach James Winston ohne Upside war quasi, also die Turnover, aber nicht die Production offensiv. Oder vielleicht auch einfach der dunkelhaarige Bruder von Jared Goff, man weiß es nicht. Also ich glaube, die beiden sind zwei der Quarterbacks, die am massivsten von den Coaches profitiert haben irgendwie. Naja, aber genug zu den schlechten Quarterbacks. Genau, wenn der Pick halt trifft und man bekommt Mac Jones dann an drei und
Hoffentlich, ja, klopfen auf Holz.
Genau, ich muss dich ja immer ein bisschen provozieren. Genau, und
Ja.
also ich will es eigentlich gerne sehen, damit Twitter richtig in Flammen steht und Chaos ist, dass Mac Jones gedraftet wird. Ich meine, ich mag ihn ja eigentlich, nur ja, natürlich nicht mit dem Upside von Fields zu vergleichen, der für den das natürlich ein Traumfit wäre. Ne? Wir haben in der Quarterback-Folge darüber geredet, dass der mit seinen Reads und sowas teilweise Probleme hat. Und ich glaube, da wäre San Francisco halt für ihn ein traumhafter Landing-Spot. Als Seahawks-Fan freut man sich natürlich dann super, zweimal die Saison dann gegen ihn spielen zu müssen.
Ja, verstehe ich, verstehe. Also klar, ich muss sagen, ich muss Jimmy ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde, dass er teilweise sogar ein bisschen zu schlecht gemacht wird. Klar, es kommt immer darauf an, wie man ihn einschätzt. Es gibt ja Niners-Fans, die haben in ihm Top-10-Quarterback gesehen. Ich glaube, das war er nicht, auch 2019 nicht. Oder auch wenn er fit ist, ist er das nicht. Er hat eine gewisse Fähigkeit, um dieses Shanahan-System eben umzusetzen. Man sieht schon den Riesenunterschied, wenn dann halt so wirklich richtige Replacement-Level-Spieler wie CJ Beathard oder Nick Mullins halt spielen. Aber nichtsdestotrotz war er, ja, sein Geld jetzt in dem Sinne, oder das, was er jetzt verdienen wird, ist er nicht wert. Und vor allem, das ist das große, viel größere Problem, er limitiert halt die Offense. Du kannst mit Jimmy Garoppolo nicht das komplette Feld bespielen. Du musst alles underneath und maximal intermediate halten und da am besten eben auch noch über die Mitte des Feldes und nicht outside the numbers. Und das ist was, ich glaube, da hat Shanny jetzt selber keinen Bock mehr drauf gehabt. Und das allein deswegen würde mich ein Pick von Mac Jones halt so komplett überraschen, weil du, also mag sein, dass er besser werden kann als Jimmy Garoppolo, weil er halt noch akkurater ist und vielleicht besser im Decision-Making, aber er hat halt einfach nicht die Upside, um dieses Feld zu bespielen, was Shanahan ja in Atlanta mit Matt Ryan auch machen konnte, wo diese Offense erst so richtig geklickt hat. Daher, ich bin gespannt. Ich habe ja direkt danach, wir sind ja gerade in einem riesigen Startup mit IDP-Spielern drin. Ich hatte ja Russ gedraftet, Anfang zweite Runde, ich glaube an 2-4. Und hab ihn benutzt dann nach diesem Uptrade der Niners, um ihn gegen den 1-0-2 im diesjährigen Draft und hinten und noch einen 23 First. Ja, sag ich mal, mit reingenommen, musste dafür noch ein paar Picks nach hinten in den späteren Runden. Aber da habe ich ganz schön Value, sag ich mal, liegen lassen, in der Hoffnung, dass jetzt Justin Fields nach San Francisco kommt, denn ich sehe das ganz wie du, diese Rushing Ability gemixt mit dem Arm und der Shanahan Offense wäre absolut brutal und dann ist wirklich der Hype-Train fährt dann sowas von ab Richtung nächste Saison in San Francisco, um dann die Bauchlandung im Rookie zu machen, aber das ist ja egal. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig heiß drauf und sehe da auch also ein riesen Upgrade für alle Skill-Position-Player in San Francisco.
Ja, da kann ich dir nicht widersprechen.
Sehr gut. Dann gab es ja nicht nur den Trade, zu dem ich jetzt halt ein bisschen ausführlicher gesprochen habe, aber klar, ich bin natürlich auch fett mittendrin in der ganzen Sache. Es gab noch den zweiten Trade und zwar sind die Dolphins dann von 12 wieder hoch an 6 gegangen, haben einen Trade mit den Philadelphia Eagles eingestellt und im Prinzip dafür neben einem ja, Mid-Round-Pick-Swap noch den 22 First, den sie von San Francisco bekommen haben, wieder abgegeben, um die Picks hochzugehen. Was glaubst du, warum sie das tun oder hat das Fantasy-Implikationen? Und ja, wie findest du das?
Also ich würde vermuten, dass Miami darauf spekuliert, dass die ersten drei Picks Quarterback sein werden. Davon kann man ja auch jetzt getrost ausgehen. Pick 4 ist so ein bisschen eine Wildcard, aber sollte eigentlich wahrscheinlich auch Quarterback sein. Ich hoffe für Atlanta, dass sie da raus traden. Genau. Und dann hätte man halt eben Pick 5, die Bengals. Genau, die einen der, ich denke mal, zwei Spieler, die auf die Miami auch Shield nimmt, oder beziehungsweise auch drei, kann man schon sagen. Und Miami sagt sich dann, okay, wir kriegen an der Position safe ein Blue Chip Talent. Das, also vermutlich werden das sein, ja, Sewell, der Left Tackle, der aber vermutlich in Cincinnati landen sollte. Dann Jamar Chase oder eben Kyle Pitts. Ne? Einer von den dreien, auf die wird Miami schielen. Und ich denke mal, dafür sind sie dann wieder hochgegangen. Du hast aber ja nochmal eine etwas andere Theorie, weswegen Miami eventuell hochgegangen sein könnte, oder?
Ja, ich finde, dieser Move stinkt ein bisschen. Also ich weiß auch nicht. Entweder sie sind wirklich hochgegangen, um dieses Talentlevel, um in ein anderes Tier zu kommen. Dann, glaube ich, war es ein falscher Move, weil sie sich dann überschätzen in der Talent Evaluation. Wenn sie aber hochgegangen sind, weil sie genau diese Rechnung aufgemacht haben, wie du das jetzt getan hast, dann ist an Position 6 auf jeden Fall noch einer der Quarterbacks da. Vermutlich ist es Mac Jones, außer der geht natürlich an 3 nach San Francisco. Aber vielleicht ist es ja auch Trey Lance oder Justin Fields, wer weiß das schon. Und dann haben sie halt an Position 6 nochmal richtig Leverage, um einen weiteren Deal einzustehlen mit einem Team, das verzweifelt auf Quarterback-Suche ist. Also zum Beispiel die Patriots, die Denver Broncos, diese Kandidaten, die könnten dann auch nochmal massiv bezahlen dafür, um an den Spot zu kommen. Muss natürlich einiges fallen. Ich fand das nur eine ganz interessante Idee, als ich, die ich in einem PFF, ich glaube im PFF Fantasy Podcast gehört habe, und wäre unfassbar cooler Move, würde mich sehr freuen für die Dolphins.
Also wenn das wirklich so wäre, dann müsste man dem Miami Front Office wirklich Applaus klatschen. Also die machen da echt seit 2 Jahren, finde ich, einen überragenden Job. Genau, wie gesagt, der Upgrade ist halt tatsächlich, wenn es jetzt wirklich für einen Spieler ist, etwas fragwürdig, weil ich glaube, wer war es? Ja. Die Bills haben im 2014er Draft auch hochgetradet, um Sammy Watkins zu nehmen. Und die Buccaneers sind geblieben und haben dann Mike Evans bekommen. Also so kann es dann manchmal auch laufen. Ne?
Ja, das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Und was natürlich auch noch, was ich schon auch kritisierenswert finde, ist, dass sie vor allem auch den San Francisco Pick abgegeben haben, weil der eine solche Varianz besitzt, wenn da der Rookie Quarterback jetzt ist, dass man, das kann ja auch ein Top 10 Pick werden. Wenn der Rookie da einfach völlig überfordert ist im ersten Jahr, Ansätze zeigt, mag ja alles okay sein, aber die gewinnen die Spiele nicht, dann gibst du da potenziell echt was ab, um da die 6 Spots hochzukommen. Hätte ich von dem her dann nicht getan.
Wobei.
Aber genug dazu.
Aber sie selber haben natürlich auch Tour, ne? Von dem sie, glaube ich, auch noch nicht zu 100% überzeugt sind, wo sie sich vielleicht auch denken, naja, vielleicht scheißen wir auch rein. Und sie wollten dann bestimmt nicht in der gleichen Situation sein wie Houston dieses Jahr, die dann nur 103 weggetradet haben, ne? Also, keine Ahnung, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da so ein bisschen gerade dann das perfekte Beispiel vor der Nase hatten.
Ja, fair enough. Natürlich durchaus ein Punkt. Mal sehen, was da am Draft Day passiert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Urlaub ist schon genommen. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik, unsere Hörer-Trades. Da haben wir heute zwei.
Sorry, wenn ich dabei unterbreche, aber wollen wir zu Philadelphia nichts mehr sagen?
Ja. Ach so, ja, stimmt, richtig, richtig. Ja, Philly, ja klar, hau rein, was sagst du?
Philly hat den 1-6 dann nach Miami logischerweise abgegeben, hat dann dafür den 1-12 von ursprünglich San Francisco bekommen, also dann via Miami, und den 22 First von San Francisco. Ja, die haben alles richtig gemacht, muss man sagen. Das war dann erstmal das klare Bekenntnis zu Hurts, und also zumindest mal für die nächste Saison, meiner Meinung nach. Und dann, ich sag mal, an 1-12 bekommst du halt immer noch einen Top-Spieler und hast einen First eingesammelt, was den dann nächstes Jahr potenziell 3 First-Rounder gibt, um für einen Quarterback hochzugehen, wenn es denn sein muss, ne?
Absolut, ja. das Bekenntnis zu Tour ist so, zu Tour, sage ich schon, zu Hurts ist so halb irgendwie. Man hört ja, dass sie eben versucht haben, auch mit Miami zu traden, um an die 3 zu kommen. Ich verstehe das völlig. Man hat letztes Jahr einfach nur in Hurts einen Second Rounder investiert und es ist völlig legitim, einerseits zu sagen, gut, wir probieren es, also wir sehen hier 3 Top-Elite-Prospects in dem Draft und würden uns eins davon gern holen. Wir wissen aber auch, an 6 ist das nicht mehr verfügbar und gehen dann nach hinten. Also nur weil man sagt, man sieht jetzt halt einen Fields, Wilson oder Lawrence über Hurts, heißt das ja nicht, dass man findet, dass Hurts scheiße ist. Und deswegen ist das schon. Fand das schon auch gut. Man hat jetzt eben nicht gesagt, ja gut, dann gehen wir halt mit Mac Jones einfach so an 6, sondern man probiert es dann mit Hurts. Seine Aktien sind auf jeden Fall deutlich gestiegen für mich. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, Hurts hat genug gezeigt im letzten Jahr, dass der auf jeden Fall, der wird ein Starter sein in der Liga, wenn dann nicht, wenn nicht mehr in Philadelphia, oder wenn das jetzt nicht geworden wäre in Philadelphia in 21, glaube ich, dann hätten sie ihn auch gut abgeben können für einen ganz guten Preis. Ist auf jeden Fall auch ganz interessant für ihn. Ich bin gespannt, wer jetzt da bleibt. Natürlich wären Chase oder Pitts brutal gewesen. Das wird jetzt, glaube ich, an 12 nicht mehr möglich sein. Da riecht es ein bisschen nach Devonta Smith, ehrlich gesagt.
Ja, lassen wir uns mal überraschen, ne? Wie der Draft so fällt. Also, da
Absolut,
ist
ja.
sicherlich viel Spekulation möglich.
Ja, genau. Aber an sich natürlich aus Real Football Sicht muss man sagen, haben sie da echt massiv abgecasht für ihren 106. Kommen wir dann jetzt zumindest zu unseren Hörer-Trades. Wir haben 2 Stück bekommen unter der Woche. Einmal einen in der 16er Liga, ein größeres Paket. Hier ist es so, dass der eine Owner, also man dazu gesagt, es ist Upside Scoring. Und Upside Scoring heißt ja, ich glaube, es ist, da gibt es noch einen Punkt pro First Down dazu, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Oder einen halben Punkt pro First Down und einen halben Punkt pro Reception. Bisschen gemixt. Es gibt kein Tight End Spot und so. Es ist bisschen mehr Analytics driven und es ist eine One-QB-Liga. Ist insgesamt eine 16er Liga eben und da bekommt der Kollege Clyde Edwards-Helaire den 2.13, den 3.13 und gibt ab den 1.12, den 1.16, den 2.09 und den 3.02. Und ganz interessant ist dazu noch, er befindet sich im vollen Rebuild und er hat schon jetzt und er hat noch massiv andere Picks in der ersten Runde. Und zwar den 102, 103, 109 und 115. Was sagst du denn zu dem Trade?
Ja, also ja, ich finde, ich würde jetzt im Rebuild nicht für CEH traden, weil ich im Rebuild eigentlich keinen Running Back haben will, der mir irgendwie Punkte produziert, beziehungsweise, ja, also ich brauche ihn auch einfach nicht und bei CEH ist das halt das Outcome auch ziemlich, ja, offen, ne? Das heißt, man könnte in alle Richtungen gehen. Und da hätte ich mir, wenn ich die Picks wegtrade, was in der One QB League 16er gar nicht verkehrt ist, aber hätte ich mir durchaus einen anderen Gegenwert gewünscht. Die Late Round Swaps kann man, glaube ich, vernachlässigen hier. Das ist praktisch 1,12, 1,16 gegen Edward Seeler und ja. Also, value-wise ist das okay, aber wie gesagt, ich will halt kein Running Back im Rebuild haben.
Verstehe ich. Ich weiß gar nicht, ob es. Also ich will da die Picks haben, ehrlich gesagt. Gut, es ist One QB. Wobei Upside Scoring die Quarterbacks ein bisschen aufwertet. Das müsste man jetzt mal gucken. Da könnte jemand wie Fields schon auch Upside ja, mitbringen und auch ein wichtigeres Asset werden. Also ganz so spät wie ein Dully One QB-Liga, sag ich mal, wo der Quarterback wirklich egal ist, werden sie vielleicht nicht gehen. Aber ja, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Dafür gibt es dann da hinten doch zu interessante Wide Receiver für mich, die ich mir dann doch eher holen will als eben CEH. Genau, dann der zweite Deal ist eine PPR-Liga, Superflex diesmal. also relativ Standard. Und da ging CeeDee Lamb über den Tisch und hat DeAndre Hopkins und den 1-11 eingebracht.
Ja, beziehungsweise, also es ging drum, ne? Das war so, dass darum ging es, der Trade war noch nicht durch, aber genau, es war halt mal gefragt, so, ne? Ich wurde gefragt und ja, dann habe ich gesagt, komm, wir sprechen mal heute hier drüber.
Dann tippe ich mal, der Kollege wollte CeeDee verkaufen. Nee,
er wollte Hopkins verkaufen. Also er ist in der Situation im Retooling praktisch und also will so ein bisschen sein Team umstrukturieren und will Hopkins verkaufen und dann hat er eben praktisch dieses Angebot bekommen. Und jetzt hat er zu mir gesagt, okay. Ich finde Lamb interessant, aber er hatte schon selber das Gefühl, dass das etwas viel war, was er dafür abgeben sollte.
Ja.
Und genau. Ja. Was sagst du dazu?
Ja, genau, das ist es wirklich. Es ist sehr teuer. Ich glaube auch, da weiß der andere natürlich auch, Hopkins ist jetzt gerade so am absteigenden Ast. Er ist in einem Alter, wo es schwer wird, ihn zu verkaufen. Und gerade wenn man dann nicht wirklich gewinnen kann, ist es ein bisschen blöd, dann musst du ihn irgendwie loswerden. Auf der anderen Seite, ja. Da haben wir jetzt einfach das Problem, die Production, die noch ist, die übersteigt eigentlich den Verkaufswert. Ich würde das nicht für CeeDee bezahlen. Ich bin skeptisch bei CeeDee, was er im nächsten Jahr schon liefern kann. Gallup und Amari werden nicht verschwinden. Dak wird das, was er in den ersten, weiß ich nicht, 5, 4, 5, 6 Spielen, bevor er sich verletzt hat, gebracht hat, nicht eine ganze Saison lang bringen. Ich finde es zu teuer für Lamb.
Ja, also ist auch meine Meinung. Normalerweise will ich eigentlich, wenn ich Hopkins verkaufe gegen Lamb, ist es natürlich im Bestfalle so, dass ich in den Rebuild gehe, der andere in Win Now und man praktisch einfach die beiden 1 gegen 1 tradet. Jetzt habe ich gesagt, okay, natürlich Lamb, einfach durchs Alter kann man argumentieren, dass man vielleicht noch eine Kleinigkeit auf Hopkins aufgibt. Wenn man Lamb jetzt unbedingt haben will und sagt, okay, ich bin bereit, Hopkins etwas unter Value zu verkaufen, dann war meine Meinung so ein Late Second vielleicht. Das wäre dann so,
den man noch drauflegt, ja, genau, quasi auf
Hopkins. Das war jetzt so grob. Ist natürlich, wie gesagt, ist also auch One-on-One, also straight up, finde ich den Trade ganz, ganz in Ordnung.
Mhm. Also ganz interessant, jetzt hat einmal kurz, wo die Kollegen bei uns in unserem Startup gingen. CeeDee Lamb ging an 4-1 und DeAndre Hopkins an 5-4. Dabei aber interessant, CeeDee war der Wide Receiver 4. Das fand ich persönlich zu früh. Daher habe ich doch noch ein paar andere bisschen über ihm. Und von dem her muss man sich überlegen, selbst da, wo CeeDee wirklich sehr, sehr früh geht, geht er nur ungefähr ja eine Runde, anderthalb Runden vor ihm. Und ich glaube, niemand würde dafür einen Late First bezahlen, um das nach oben zu kommen. Das ist schon ein massiver, massiver Kostenfaktor. Genau. Okay, dann ja, sind wir uns da relativ einig. Schau einfach, dass du Hopkins an jemanden verkaufst, der wirklich richtig im, voll in den Contender-Modus kommen will, dann sollte da schon noch ein bisschen mehr drin sein. Okay, damit packen wir unsere Sachen bei der Trade-Analyse und kommen zu unserem heutigen großen Thema, der Running-Back-Analyse. Und ich denke, wir werden es jetzt so machen, wir gehen so ein bisschen durch. Wir haben jetzt ja gar keine richtige Reihenfolge uns eigentlich ausgemacht. Ich hab das so ein bisschen in Tiers gegliedert bei mir. Ich denke, ich bin relativ flexibel. Wir können die gegenseitig immer ein bisschen anmoderieren, die Kollegen. Ich denke, du hast wahrscheinlich wieder richtig geile News zum Hintergrund der Spieler.
Ja, bei manchen.
Was haben sie denn früher in der Defensive gespielt? Da stehen die Leute drauf. Das will man wissen. Ich starte mal oder ich leite mal ein mit dem, ich glaube, aktuell Consensus Number One Running Back, den wir haben. Und das ist Najee Harris von Alabama, ist ein Senior, 23,1 Jahre alt und aktuell am Consensus Big Board, was so Mock Drafts angeht, geht er an 25. Also er ist noch ein First Round Pick in der NFL, zumindest wird das erwartet. Sag uns doch mal ein bisschen mehr zu ihm. noch an Hintergrundinfos beziehungsweise was er so mitbringt.
Ja, also die Hintergrundstory ist eigentlich ziemlich bewegend tatsächlich. Also Najee Harris kommt irgendwie aus ganz, ganz armen Verhältnissen. Ja, ist teilweise aufgewachsen im Obdachlosenheim, hat dann irgendwann in der Highschool im Auto gepennt oder in irgendwelchen komischen, ja, Hotels, nenne ich sie jetzt mal, wahrscheinlich irgendwelche Kaschemmen, ne? Und ja, also ich sag mal, für ihn war der Football so ein bisschen der Weg raus aus der Armut, oder wird es sein, so muss man es ja sagen. Gut, ich denke mal, als Five-Star-Recruit bei Alabama, ja, wird es dann auch schon relativ lebenswert gewesen sein. Aber genau, also das ist für den halt wirklich so diese, wo man oft denkt, so dieser Hintergrund. Und ja, dazu ist er auch ein echt cleveres Kerlchen. Also wenn man sich mal Interviews und so von ihm anhört, der hat schon echt was auf dem Kasten. Den kann man eigentlich nur mögen. Also ging es mir jedenfalls. Also
Cool.
ist für mich auf jeden Fall mal der mit Abstand sympathischste Running Back aus der Klasse. soweit man das aus Deutschland.
Hast du dir von allen hast du dir von
Nein,
allen
nein, nein,
Interviews
nein, nein.
angeschaut? Du hast quasi die NFL back, du hast schon deine Due
Ja,
Diligence
klar.
gemacht, oder?
Muss ich ja als NFL, also als in meinem Nebenjob als
Genau.
NFL-Scout.
Als Dynasty Owner, Alter, du darfst dir ja keine Red Flags ins Team holen, das ist
Ja,
klar.
auf jeden Fall, genau, auch noch eine witzige Nebenstory zu ihm, war, als es erlaubt wurde, also es war scheinbar damals noch nicht erlaubt, dass ja, Coaches den Jungs in der Highschool, ich glaube, Nachrichten schicken dürfen, hat er irgendwie in der ersten Stunde, ich weiß gar nicht, 500 Nachrichten oder irgendwie sowas Absurdes bekommen. Also es muss wohl schon, also ist schon echt witzig. Der war halt schon wirklich, da wusste man, wo es hingeht, ne?
Ja.
Genau, so viel, so ein bisschen zum Background. Ich habe nicht zu jedem so viel. Aber,
Ja, das ist
also
auch
bei
okay, das ist
manchen.
auch okay. Aber du hast ja auch immer sehr gut, du hast auch immer sehr gut die Measurables zusammengeschrieben, Workout Numbers und so, da bist du Profi.
Du sprichst ja schon wieder viel hier.
Ich hab's sonst
Ja,
auch, das ist
ach
kein
so,
Problem.
bei Najee habe ich zumindest mal Größe und Gewicht, hattest du das schon gesagt gerade?
Ja.
Also der ist
Nee, das hatte ich noch nicht
6'2,
gesagt.
also relativ groß, das sind so um die, lass mich lügen, 1,88 glaube ich, in die Richtung 1,87, 1,88. Genau, also das ist für einen Running Back schon eine ganz, ganz amtliche Größe. 230 Pfund, das ist auch schon ziemlich ordentlich. Ein BMI, da kommen wir später nochmal ein bisschen genauer auf das Thema, beziehungsweise kann ich vielleicht auch jetzt schon mal ein bisschen was zu sagen. Also im aktuellen Dynasty-Ranking von Player Profiler, danach bin ich jetzt einfach mal gegangen, so hab mir irgendwo, ne, musste mir irgendwas suchen. Genau, ohne Rookies, die Top 24 ist kein Running Back. Jetzt muss ich hier meine Notiz nochmal im Aufmachen, ist kein Running Back unter 29 beim BMI-Wert. Außer CMC. Das ist der einzige tatsächlich, witzig, dass der auch noch gerade der Outlier ist.
Ja, gut.
Aber
Ja, und der ist auch noch Nummer eins,
ja,
der
das, nee, Nummer
da ist er
zwei,
nicht mehr bei
aber
Player
genau, ist ja
Profiler.
auch, genau, auf jeden Fall ist das praktisch der eine. Das heißt also, jetzt kann man daraus schlussfolgern, dass es schon nicht schlecht ist, wenn dieser Wert zumindest mal erreicht wird. Die 29 BMI, für diejenigen, die es nicht kennen, Body Mass Index ist praktisch eine, ja, Zahl, die sich zusammensetzt aus Größe und Gewicht praktisch, ne? Und da je kleiner du bist und je höher dein Gewicht ist, desto größer ist die Zahl. Ich glaube, hoffe, das war jetzt
Genau.
verständlich. Ansonsten, genau.
Ja, genau. Also bring mehr, also je massiger, kompakter, wie auch immer du bist, desto besser, quasi
Ja,
hier. Wobei es natürlich immer Grenzen
genau.
gibt, das
Also
ist
auch
auch
nach oben
klar.
hin gibt es Grenzen, die werden wir aber bei Profisportlern eher nicht
Nennt
erreichen.
man, nennt man, nennt man Eddie
Ja,
Lacy.
genau. Ja, also das dazu.
Genau, aber ich habe ihn tatsächlich mit 6,1 und da kommt er raus bei einem BMI von
Okay, ja,
30,3.
genau. Also klar, das werden wir jetzt auch noch heute öfter wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen diskutieren. Also diese Werte sind durchaus fluide gerade. Ich sag mal, bei Harris
Ja.
macht es jetzt nichts aus. Ne? 30,3 oder eben dann ja 29, X. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Nur
Ja.
wenn wir dann an Leute kommen, die wirklich im Grenzgebiet sind, dann haben wir auf einmal Ausreißer, wo man dann schon mal ein bisschen genauer forschen muss und sich ein paar mehr Quellen suchen muss, um da ja relativ sicher zu gehen, soweit möglich. Ne?
Genau, das als Hintergrund vielleicht einmal, das Problem ist, man muss da wirklich beides anschauen, Gewicht und BMI. Denn die NFL valued eben doch die schwereren Backs an der Goal-Line. Und du kannst entweder so ein kleiner Dampfhammer sein, sag ich mal. Also jetzt, wenn du nicht so groß bist, klar, du kannst trotzdem einen guten BMI haben. Du musst zumindest, glaube ich, schon so ein, ja, so ein Mindestmaß an Gewicht solltest du schon mitbringen, um in der NFL an der Goal-Line eingesetzt zu werden. Das ist nicht die Regel, dass da so jemand wie CMC so viele
Ja, und
Carries
das haben wir,
bekommt.
genau, und das haben wir eigentlich auch ganz gut gesehen. Also selbst bei CMC, wenn man mal die Spiele sich anguckt, wenn die Spielzüge gut sind und die O-Line gut blockt, klar, dann kommt er auch rein. Aber wenn's, also, und weil er halt auch extrem schnell ist, ne, wenn es dann so Outside Runs sind und so, der ne, läuft halt vielen Linebackern oder sowas weg. Das Gegenteil dazu, und was du jetzt gerade gesagt hast, ist absolut richtig. Ja, auch in dieser Liste wieder die Top 24 habe ich mir angeguckt. Der einzige Running Back unter 200 Pfund ist tatsächlich, und das ist jetzt, bei dem streiten sich halt auch die Geister, ist Austin Ekeler. Also und der hat 199 Pfund laut Player Profiler, ne? Also da ist wieder so ein Wert gut, der an der Grenze ist. Das heißt also, es ist schon gut, wenn du über 200 Pfund wiegst. Und am besten sogar noch ein bisschen mehr, weil diese ganz winzigen Backs, das sehen wir halt ganz häufig. Singletary ist dann auch ein gutes Beispiel. Ja, man sieht einfach, die werden einfach gestoppt, weil wenn ein Linebacker dann 240, 250 Pfund ja, hat, dann ist das Momentum halt auf seiner Seite. Das ist halt auch dann relativ gut mit Physik zu erklären,
Ja,
ne?
ist
Genau.
logisch. Und die NFL sieht das halt auch so, ja. Austin Ekeler wird auch nicht an der Goal-Line so
Richtig.
eingesetzt, wie wir das als Fantasy-Owner halt gern sehen würden. Klar kommt das mal vor, aber es ist eben nicht die
Genau.
Regel.
Und dann, bevor wir jetzt nochmal weiter auf Najee Harris eingehen, vielleicht noch ein Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, mir dann extrem ins Auge gestochen. Also ich habe, ist auch, und das können wir heute halt noch nicht sagen, aber deswegen werden sich auch wahrscheinlich unsere Running Back Rankings noch extrem verändern nach dem Draft. Und zwar, es haben insgesamt nur vier Running Backs ein schlechteres Draftkapital aus diesen Top 24, Dynasty, als Runde 3. Das heißt also, und das sind in diesem Falle Aaron Jones, Austin Ekeler, wir hören, das ist der absolute Outlier, der gute Mann. Also das ist ein absoluter Wunder. James Robinson, bei dem wir auch noch nicht wissen, ob er in den Top 24 bleiben wird. Wir gehen mal davon aus, aber never know. Und Chris Carson. Ja, also das sind im Moment die vier Backs, die da überhaupt ohne Draftkapital oder mit wenig Draftkapital drin sind. So, und das.
Genau, und man kann das umdrehen. Ich habe das noch nicht, ich habe das jetzt nicht gerade bei der Hand, aber ich habe das schon mal angeguckt, wenn du so Running Back Hit Rates anschaust. Das heißt, einfach mal gucken, alle Running Backs anschauen, die in Runde 1 bis 3 gingen. Kann man dann noch einzeln anschauen und dann alle Running Backs angucken, die in Runde 4 bis 7 oder auch welche, die undrafted gingen. Wie viele davon schaffen zumindest einmal eine Top 12 Season? Und da bricht das wirklich, ist ein Riesenunterschied, ob du Runde 1 oder Runde 2 gehst. Das ist schon mal ein Unterschied. Gerade auch ist es ein Riesenunterschied, ob du früh in der ersten Runde gehst. Und dann, sobald du eben da hinten ab Runde 4, da wird es katastrophal. Da hast du so hohe Bust-Rates und das wird definitiv, wir reden hier immer aktuell über Pre-Draft-Rankings, die wir nur aufgrund von Produktion am College, sag ich mal, gewissen Measurables vornehmen und so. Aber wenn wir dann sehen, die NFL evaluiert Running Backs nicht so verkehrt, wenn wir sehen, dass jemand doch ein Day-2-Pick geworden ist, dann schießt der die Rankings auf einmal hoch. Obwohl der Prospect nicht so überragend ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er aufs Feld kommt, dass er sich in einem NFL-Team hält, die ist halt so viel
Genau.
größer.
Also nochmal zusammenfassend daraus, schlussfolgere ich jetzt für mich, und das wurde mir jetzt hier in diesem Prozess halt nochmal extrem klar, ich will einen Running Back, der in den ersten drei Runden gedraftet wird. Ich will einen Running Back, der über 200 Pfund wiegt, am besten nicht 201 Pfund. Und jemand.
Ja, also ich glaube so 215 bis 200, ja, 35, 240, das ist eigentlich ideal, oder? Das ist so wie ein Jonathan Taylor letztes Jahr zum Beispiel. Das war halt, da hast du gesehen, rein von den Maßen her, es besser geht's nicht als
Also
das.
genau in die Richtung will ich halt auch ganz gerne, genau.
Mhm.
Und ja, unterhalb der BMI über 29. Über 30 noch besser, aber über 29 reicht mir dann eigentlich auch schon. So.
Was ich noch hinzufügen würde, das hattest du jetzt nicht angesprochen. Ich glaube, es ist bei dir im Grading auch nicht so wichtig. Wir hatten da schon öfter gesprochen. Bei mir ist auch die 40-Time tatsächlich ein großer Faktor. Das weiß man jetzt dieses Jahr eben nicht bei allen. Das ist ein bisschen schade und vor allem sind die Ergebnisse verfälscht, weil die Combine nicht stattgefunden hat. Aber es ist eine viel größere Korrelation, also höhere Korrelation zwischen 40-Time und Fantasy-Erfolg bei Running Backs als bei Wide Receivern. Und deswegen gerade so ein Weight-Adjusted Speed Score. Also man sagt, man nimmt das Gewicht des Spielers noch ins Verhältnis und schaut sich dann an, wie schnell ist er die 40 gelaufen. Das ist für mich ein ganz entscheidender
Ja, also
Faktor.
ich habe es auch berücksichtigt bei denen, wo wir es wussten. Und besonders gerade bei denen, ich sag mal, da waren ein paar Kollegen bei, die so eigentlich ja nicht besonders schwer waren, eigentlich eine vernünftige Größe insgesamt hatten, aber die dann furchtbar langsam gelaufen sind. Und die habe ich auch gleich komplett rausgeschmissen. Also das war für mich dann auch erledigt.
Ja, genau, man kann das auch, man muss dann das nicht immer sozusagen mit einem Score in Verbindung setzen, sondern man kann eben auch
Genau.
so Grenzen machen, dass man sagt, boah, okay, also wenn du so einen schlechten Speedscore hast, dann reicht's halt nicht. Das ist
Also
echt ganz
genau,
interessant.
also bei Running Backs ist es für mich so, boah, ich sag mal, ab 4, 6 wird es schon kritisch und ab 4, 6, 5 ist er schon für mich raus, ne? Also 4, 4, 6, 5, 4, 7.
Das wäre echt inter was wäre der Najee gelaufen?
4,
Ja, das ist
also
wirklich, das wäre
4,
okay.
also 4, 5,
Ja.
5, 4, 6, sowas in die Richtung wäre schon wahrscheinlich bei ihm, ne? Aber genau, kommen wir auch gleich bei den Punkten zu.
Ja. Ich bin, ja, ich weiß nicht so recht. Aber wir können damit überleiten. Jetzt haben wir so gut, das ist gut, dass du es auch angesprochen hattest. Das hätte ich eigentlich hier vor Najee als Prospect packen sollen. Dieser Prozess, wie man Running Backs evaluiert, das ein bisschen transparenter zu machen, war an der Stelle super wertvoll.
Denke ich auch.
Aber nichtsdestotrotz, dann kommen wir jetzt mal zu dem Prospect Najee Harris. Und das werde ich dir ganz sicher nicht wegnehmen. Das ist dein Guy. Stell ihn uns doch mal vor, so was auch was die Vorteile, die Pros und Cons sind und genau, sag uns da mal
Ja,
was zu ihm.
genau. Also absolut mein Guy, wie du schon sagst. Also ich mag, wie hat Pete Carroll mal gesagt, I like them thick. Ne? Also ich mag die großen, schweren Jungs. So, ich finde das immer cool, denen zuzugucken. Bei Najee Harris, wenn du den zum ersten Mal siehst, dann fällt eigentlich gleich auf, oder möchte man ihn im ersten Moment immer gerne mit Derrick Henry vergleichen. Aber ich denke mal, das werde ich jetzt mal ganz gut rausstellen, dass er das eigentlich nicht ist. Also er sieht zwar ein bisschen so aus von der Größe her, aber ist es eigentlich nicht. Positiv bei ihm war für mich zum ersten Mal, der hat halt produziert, obwohl er mit Leuten wie Josh Jacobs oder Damien Harris, die ja nun beide ihres Zeichens auch Starting Running Backs in der NFL sind, mehr oder weniger. Genau, also er hat trotzdem schon, war da Minimum immer ein Drittel des Backfieldes, also hat auch schon als ganz junger Spieler seine Carries bekommen. Seine Vision ist super, seine Catching Ability habe ich geschrieben, auch sein Catch Radius, also das ist, denke oder hat extrem lange Arme und ja, dann natürlich, wie gesagt, Größe, Stärke, auch was jetzt eher ungewöhnlich ist, ist so die Elusiveness von ihm. Trotz dieser Größe hat er halt die Fähigkeiten wirklich auszuweichen, der sieht immer die Lücken, also wirklich ja, traumhaft, gerade für so einen riesigen Back. Dann halt, er ist halt das klassische Workhorse, wo er gepickt wird, nehme ich jetzt mal an, wird der halt gleich Day One Workhorse sein. Also da wird es keine Schonzeit geben, ne? Und deswegen, so, das ist halt für mich das und deswegen auch mein Fantasy Football Running Back 1, beziehungsweise auch NFL Draft Running Back 1. Genau. Hast du noch was Positives hinzuzufügen?
Ja, ich würde tatsächlich ganz gern diese noch was zu dieser Receiving Ability sagen, weil das geht teilweise bei ihm, glaube ich, unter, weil genau diese Comparison zu Derrick Henry eben kommt. Einfach nur aufgrund der Erscheinung Najee Harris. Man kann die eigentlich, finde ich, aber nicht wirklich vergleichen. Einerseits, Derrick Henry ist halt viel, viel schneller. Und dafür ist Derrick Henry halt überhaupt gar keine Gefahr im Passing Game. Und mal ein paar Namen, die wie Najee Harris am College ungefähr 400 oder mehr Receiving Yards hatten. Denn, na ganz kurz so als Stat dazu, er hatte 425 Receiving Yards jetzt im letzten Jahr. Und das sind Clyde Edwards-Helaire, Saquon Barkley, Dalvin Cook, Christian McCaffrey, Joe Mixon, Kareem Hunt und Alvin Kamara. Und dann noch ein paar Scatbacks dabei, die aber eindeutig als Runner halt nicht NFL-Niveau haben. Und wenn ich mir diese Liste anschaue, dann finde ich das schon extrem gut. Und das kombinieren dann damit, dass ich finde, ich habe mir, also die Stats, die ich mir angeguckt habe, ich habe mir Josh Jacobs daneben gelegt, weil er eben auch bei Alabama war, wie du schon gesagt hast. Josh Jacobs hat weniger Broken Tackles oder Forced Miss Tackles als Najee Harris auf einem pro Touch Basis. Von dem her finde ich, er ist halt sowohl ein besserer Runner als auch ein besserer Receiver als Josh Jacobs. Und das ist schon, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit dem, was man so über Josh Jacobs jetzt auch in der NFL denkt, wirklich eine starke Sache. Und ja, er hat halt auch in sowas wie Points per Game over Conference Running Back One Average, was eine sehr, was eine wirklich gute Korrelation auch zur NFL-Erfolg hat, die wirklich die SEC komplett geschreddet. Er hat da knapp 15 Points per Game mehr als der durchschnittliche RB1 in der Conference. Und das ist absolut elitäres Niveau. Also da bist du bei 97. Perzentil. Das ist Wahnsinn. Also wirklich ein tolles Profil. Von da weg würde ich dann mal kurz zu den negativen Seiten oder Seiten an seinem Profil überleiten. Er ist halt schon über 23 Jahre alt. Er ist jetzt 4 Jahre am College gewesen. Das sind so Sachen, die will man natürlich nicht unbedingt haben. Ist jetzt nicht überdramatisch, weil bei Running Backs das Alter für mich, auch wenn es nicht so intuitiv ist im ersten Moment, ist es nicht so wichtig. Denn man weiß, Wide Receiver, die lange am College bleiben, da ist die Gefahr immer, dass sie sich in der NFL dann nicht durchsetzen. Bei Running Backs ist das eher nicht so. Und dann ist aber das größere Problem für mich eher, dass er halt diesen Top-Ends, diesen Long-Speed nicht so hat. Und athletisch, ja, ich habe halt ein bisschen athletisch Fragezeichen bei ihm. Und mich hat es halt richtig aufgeregt, ehrlich gesagt, dass er am Pro Day halt nicht getestet hat. Und das ist so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen, da hat jemand was zu verstecken. Das ist das Gleiche wie bei Devonta Smith.
Er hätte sich damit nur schaden können, ne? Also hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht. Warum denn? Er muss ja nur einen schlechten Tag haben.
Nee, verstehe ich voll.
Selbst wenn er die Geschwindigkeit hat, ne?
Ja, oder halt.
Es sind halt.
Ja, aber hat man ja gesehen siehst du ja tatsächlich auch an seinem Tape, er hat eine Breakaway Percentage von 8 bzw. 7% gehabt in den Jahren, als er Workhorse war.
Und das nö. Aber wie gesagt, ich finde halt so ein Back muss halt diese Geschwindigkeit. Natürlich wäre es schön, aber genau, bei den negativen Punkten gebe ich dir halt sonst recht. Ich habe jetzt noch ein bisschen seinen Laufstil könnte man, also der spielt halt nicht, teilweise nicht seiner Größe entsprechend. Ne? Der könnte halt, Der hurdelt halt auch durchaus mal einen Gegner, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, positiv, aber könnte auch durchaus mal mit ein bisschen mehr, ja, noch ein bisschen meinen Gegner auf den Rücken legen und solche Scherze, ne? Also das tut er eigentlich eher nicht und ein bisschen zu aufrecht, was ein bisschen seiner Größe geschuldet ist. Insgesamt, um das vielleicht mal auch mal einzuordnen, wäre das selbst mit der letztjährigen Klasse auf jeden Fall für mich ein Top 2, Top 3 Back. Gut, wie gesagt, das Alter spielt für mich in dem Sinne nur eine Rolle, weil ich mir denke, wenn ich ihn in Dynasty drafte, dann muss er halt gleich produzieren, weil sonst ist er halt nichts. Das Jahr 24 und dann schon wieder, dann 25, dann halt schon wieder schwerer zu traden, etc. Ne? Also das ist so ein bisschen der einzige Punkt, was mich auch nervt bei ihm.
Ich glaube, dass aber da kannst du immer noch jemanden finden, der ist ja jetzt erst 2 Jahre in der NFL. Ich glaube, dass er immer zu jung geschätzt wird.
Ja, von das den kann Menschen. Schon sein.
Ob ich ihn jetzt in den Top 2 hätte ich ihn letztes Jahr bestimmt nicht gesehen. JT und Akers auf jeden Fall über ihm, glaube ich. Und dann, ja, ich würde ihn wahrscheinlich so auf einer Swift-Dobbins-Ebene halt.
Es ist natürlich jetzt immer schwer zu sagen, ne? Weil man, also ich sag mal, wenn man jetzt den Kenntnisstand von vorm Draft letztes Jahr gehabt hätte und die Prospects dann nebeneinander gehabt hätte, und jetzt hat man natürlich eine Saison NFL-Production daneben stehen und man weiß, in welchem Spot die anderen sind und so weiter. Von daher ist es immer schwierig. Akers war halt letztes Jahr für viele noch viel, viel weiter hinten. Ne?
Weiß ich gar nicht. Hatte ich gar nicht so den Eindruck, dass sein analytisches Profil sah ja schon ganz gut aus. Also er hatte halt eine scheiß O-Line, aber war krass jung. Also der ist ja irgendwie mit 20 in die NFL gekommen und hat halt schon die Upside gezeigt, dass er auch im Receiving Game wertvoll sein kann und so. Ich glaube, deswegen hätte ich ihn schon drüber gesehen. Und nochmal, also was, ja, ich bin deswegen nicht so ganz. Ich hab hier eine Comparison zu für Najee und das ist Kareem Hunt. Ich weiß nicht, wie du die Comparison findest. Aber wenn ich mir so Sachen ansehe, wie eben sehr gut im Receiving Game, auch eben am College gewesen, also ich habe nur die College Stats tatsächlich oder College Sachen verglichen, dann klar, der Körper ist anders. Aber wie du ja gesagt hast, Harris dominiert gar nicht über seinen Körper eigentlich. Der dominiert eigentlich schon eher über seine Skills und eben Missed Tackles, Elusiveness, allgemeiner Running Stil, wenig Breakaway Runs. Das ist so Kareem Hunt all over dem Profil. Und der hat ja in der NFL überragend.
Ja, genau. Also, ich finde, die Comparison finde ich eigentlich relativ gut tatsächlich. Ich würde ihn vielleicht als besseren Kareem Hunt einschätzen. Oder auch als größeren vor allen Dingen. Ja, genau. Und aber finde ich schon fair. Und man muss ja sagen, Kareem Hunt, gut, jetzt bei den Browns, wenn er mal alleine durfte, dann sah es jetzt erstmal nicht so gut aus. Aber als er bei den Chiefs war, als Rookie, wo ist er da gelandet? Wo war er insgesamt? Running Back 4, 5 oder so?
Ja, also er war auf jeden Fall, ich glaube, der hat doch auch die Sophomore-Season dort noch gespielt, glaube ich, oder? Bevor das alles angefangen hat. Ich meine, er war auf jeden Fall ein Three-Down-Back. Ja. Und genau das ist das, was ich von Najee auch erwarte.
Und, jetzt. Und Najee wird halt ein viel besseres Draft-Kapital als Hunt bekommen. Also das Schlechteste für ihn stimmt. Ist meiner Meinung nach Anfang Runde 2.
Ja, agreed. Was auch noch ganz interessant ist, er ist halt, finde ich, so der ein Runner, der halt gerade in so einem Power-Scheme auch durchaus produzieren kann. Ist nicht so ein Zone-Runner wie halt viele andere in der Klasse.
Ja, ich glaube persönlich, dass er sogar in jedem, eher Power, klar, aber er kann in jedem
System einfach produzieren. Nee, er kann absolut auch Zone spielen, kann er schon auch, aber es gibt nicht so viele, ich wollte damit nur sagen, es gibt nicht so viele Backs, die eben auch in einem Power-Run-Scheme glaube ich, überleben
jetzt können. Jetzt kommen wir noch zu einem weit, also, oder beziehungsweise kommt aber, wer jetzt kommt.
Ich komme nicht, ja, also jetzt kommt hier meine Nummer 2, da habe ich ja wohl keinen Power Runner, bin ich weit davon entfernt, ich habe hier die 1B.
Ist denn Najee für dich auch die 1B? Das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ich glaube, du warst die lange Zeit nicht
aktuell
sicher, ne?
Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich bin 50-50. Ich habe quasi die 2 im ersten Tier. Ich habe Najee und Travis Etienne ganz vorne. Und ich muss sagen, ich habe mir die jetzt halt über die letzten Tage beide angeguckt und ich falle immer wieder von der einen, vom einen Profil zum anderen. Ich werde den Landing Spot entscheiden lassen, wer da bei mir die Eins ist. Aktuell tendiere ich jetzt schon wieder zu Nashi, einfach nur, weil ich glaube, er ist mehr Landing Spot Independent. Und wir sind im Moment Pre-Draft und ich glaube, dass Etienne das höhere Ceiling hat, aber Nashi hat einen viel besseren Floor und ich sehe viel mehr Chance, dass er eben 3-Down-Back wird, als dass ich das bei Etienne sehe.
Ja, gut, für mich ist da schon tatsächlich eine große Lücke und Etienne, zu dem du gleich mal ein bisschen was sagen darfst, weil das der eher dein Guy ist, Etienne ist für mich tatsächlich nur die 3 in der Klasse.
Ja, ganz interessant. Dann schauen wir uns doch den Kollegen mal an, warum wir hier so auseinanderliegen. Travis Etienne war bei Clemson, ist auch ein Senior, also er ist auch zurück ans College gegangen für eine letzte Saison. Er ist 22,2 Jahre alt. Am Consensus Big Board ist er aktuell die 33, heißt wirklich da so Ende Runde 1, Anfang Runde 2 erwartet man so das Draftkapital. Er ist 5'10 groß, 215 Pfund schwer, wobei ich da nicht wissen will, wie viel Wasser drin steckt tatsächlich. Er sah ja doch deutlich thicker aus, muss man sagen, an seinem Pro Day als noch in der Saison. Das war auf jeden Fall ein positives Zeichen. Und landet so bei einem BMI von 30,8. Er ist, ich habe noch hier seine Workout-Metrics da. Er ist eine 40 gelaufen von 4,45. Die wurde hier von Player Profiler und ich glaube auch zu Recht um 0,05 Sekunden hochadjusted auf eine 4,5. Vielleicht hier mal ganz kurz als Einwurf, warum. Wir haben eben keine Lasermessung, wie sonst immer bei der Combine, sondern wir haben immer handgestoppte Zeiten. Und Studien haben halt gezeigt, dass Spieler im Schnitt bei Pro Days ja zwischen so 0,05 und 0,1 Sekunden schneller laufen beim Pro Day als bei der Combine. Und das ist ganz, das einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt dieses Jahr überragende 40 Times sehen, immer vielleicht so ein halbes Zehntel obendrauf rechnen. Dieser Adjusted 40 Time mündet in einem Speedscore von 104,9. Das ist ziemlich gut, ist jetzt nicht elitär, so an die 110 hin wäre besser. Burst Score von 121, das ist ja ganz ordentlich. Er hat 18 Mal beim Bench Press ich weiß gar nicht, wie viel
drückt er. Ja, 225 Pfund, genau, das sind ungefähr 100 Kilo.
Ja. Hat er 18 Mal gedrückt, ist für mich ehrlich gesagt völlig irrelevant. Und was dann gut ist, sein Relative Athletic Score ist bei 9,14. Und da sieht man schon, der ist halt vor allem elitär eben im Long Speed. Darüber macht er vor allem sein Profil wett. Hat er auch noch einen sehr, sehr guten Broad Jump mit knapp 11 Fuß. Oh, das ist auch sehr gut.
Ja, genau. Also, wenn ich da nur noch kurz mal einhaken darf, das ist auch so ein Running Back halt, bei dem es wirklich auch, also ich glaube, wo das Gewicht und die Geschwindigkeit halt hier nicht passen, ne, weil, also, beziehungsweise da ein bisschen dran rumgeschraubt wurde. Ich vermute mal, dass sein Playing Speed, Playing Weight eher so in Richtung 200 Pfund geht, ne, also 10 amerikanische Pfund sind etwa 4 Kilo, das heißt also 6 Kilo weniger, könnte ich mir bei ihm halt durchaus vorstellen. Andererseits, was damit einhergeht, der ist glaube ich auch schneller. Also ich glaube, der hat jetzt einfach gesagt, okay, ich wäre normalerweise richtig schnell, aber wäre halt auch extrem leicht und hat jetzt gesagt, komm, ich futter mir mal ein bisschen was an und einfach nur, damit er diese Metrics eben, was wir auch am Anfang sagen, ich glaube, NFL-Teams wollen das auch sehen, so einen gewissen, ja, also gewissen Grad an Gewicht etc. pp. Also dementsprechend glaube ich, dass wir diese Metrics hier ganz gut eigentlich zusammenknüllen und in die Papiertonne werfen können. Das ist meine Meinung bei ihm.
Ja. Sehe ich anders und zwar ist halt das Ding, ja, also nicht nur bei ihm, ich sehe das allgemein, ich verstehe schon, aber das Ding ist halt, jeder dieser Backs ist früher auch bei der Combine aufgelaufen und hat Wasser gesoffen, bis er halt nicht mehr konnte und war wahrscheinlich 17 Mal am Klo an dem Tag. und hat geschaut, dass er Gewicht draufpackt. Das haben alle gemacht und ich glaube nicht, dass beim Pro Day, sag ich mal, jemand noch auf die
Also
Waage gedrückt hat.
ich glaube, dass das ja nicht bei jedem, weil bei einigen ist einfach scheißegal, ne? Also wenn du, ob du dann
Ja, klar, ein JT braucht das
genau.
nicht machen,
Aber
das
ich glaube, bei
ist
ihm
klar.
halt tatsächlich, wie gesagt, ich glaube einfach, dass das schneller ist insgesamt, aber dafür eigentlich auch
Ja.
bei um die 200 Pfund Spiel. Ist nur eine Vermutung natürlich, ne? Wir können das immer nur vermuten.
Ja.
Ja, dementsprechend, genau, würd ich das mal so einschätzen.
Genau, also da, ja, ich meine, gerade dafür gibt es ja sowas wie Weight-Adjusted Speed Scores, dass man halt sagt, ey, in dem Moment, wo du halt ein bisschen fetter wirst, sag ich mal hier so als Running Back, dann wirst du halt auch nicht ganz so schnell laufen und dementsprechend setzen wir diese beiden Zahlen ins Verhältnis und da war er halt, da sah er sehr, sehr gut aus.
Ja, nur wenn man ihm mal das Video vom Pro Day gesehen hat und dann eben seine Spiele und sowas, also auch körperlich alleine, der sah halt schon während der Saison sah der schon halt ripped aus, ne? Und jetzt da sah der eher aus wie so eine Wassertonne, ne? Also
Ja.
das war, fand ich schon
Ja.
auffällig, ne? Das
Ich meine, ich bin gespannt. Man wird ja, ich meine, das ist ganz cool bei Player Profiler, die updaten ja das Gewicht auch immer weiter. Da bleibt nicht für ewig das Gewicht von der Combine stehen. Das heißt, man wird auch sehen, oder das hat auch Matt Kelly hat das schon mal gesagt, die haben das auch schon mal untersucht. Running Backs legen an Gewicht zu, sobald sie auch in der NFL sind. Heißt, selbst wenn er das Gewicht aktuell noch nicht hat, aber man sieht halt schon, dass er auch was draufpacken kann. Und allein das ist für mich schon was wert. Und ich glaube, selbst wenn er Day One NFL geht los, hat er 215 Pfund, weiß ich nicht, glaube ich auch gar nicht unbedingt. Aber dass er wieder auf 200 zurückgeht, glaube ich
Ja,
persönlich halt auch nicht.
spielt dann irgendwann auch, wenn er seine Leistung gebracht hat, tatsächlich und trotzdem
Ja.
dann produziert hat und also, dann ist es sowieso auch, ich sage nicht egal, aber weniger wichtig. Nur jetzt im Moment ist es halt wichtig und
Ja.
dementsprechend, jetzt hat er
Ja.
diese Metrik so erfüllt und dann ist es auch in Ordnung.
Ja. Also ganz interessant. Ich glaube, da denken sich manche auch, warum scheißt man rum auf 2, 3 Pfund oder ein bisschen die 40-Time ist 0,02 Sekunden schneller oder langsamer. Aber das Zeug korreliert einfach stark mit Erfolg. Und das allein das, dass wir hier uns so trefflich drüber streiten, wie wertvoll das ist oder dass ich das so verteidige bei meinem Mann, zeigt schon, wie wichtig das am Ende ist. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, schaut euch diese Sachen ganz genau an. Bei Running Backs muss man da wieder dazu sagen. Das ist ja auch von Position zu Position nicht vergleichbar. Überhaupt, dann kommen wir zum Spieler Etienne selber. Also vielleicht so als Hintergrund, er ist eben wieder zurückgekommen ans College und im letzten Jahr, muss man sagen, war er so ein bisschen, also hat er zu diesen Top Running Backs eigentlich dazugehört, da hat man erwartet, dass er in den NFL Draft geht und hat ihn eigentlich so auf einer Ebene gesehen mit den Swifts, Dobbins, Akers und so weiter. Der eine hat den höher, der andere den. Aber an sich war er schon sehr, sehr gut und man war recht überrascht, dass er ans College zurückgeht. Und gut, ich verstehe es aus Business-Sicht vielleicht sogar ein bisschen, wenn man sieht, wie die Running Back-Klasse jetzt dieses Jahr aussieht. Hätte guten Shot gehabt, auch der Running Back 1 der Klasse zu werden. Aber das Problem war, er hat jetzt dieses Jahr nicht so gut geliefert, wie man das erwartet hat. Zumindest eben als Runner. Vergleich hier nochmal kurz. Also in der Offense Grade von PFF ist er 2018 mit 90,1, 2019 mit 90,5, also jeweils wirklich elitär gut bewertet worden und 2020 nur noch mit einer 82. Das ist doch ein gutes Stück niedriger. Elusiveness, also ein ganz großer. Ganz große Stärke von ihm ist seine Elusiveness. Da hat er ein Rating gehabt in 2019 von über 200. Das ist absolut außergewöhnlich, besonders bei so einer großen Sample Size. Das hat sich halbiert in 2020. Er hatte viel weniger, ja, er konnte viel weniger Missed Tackles produzieren. Ein Career Low bei Yards After Contact pro Attempt. Career Low bei den Breakaway Runs. Also allgemein als Runner deutlich schlechter produziert als im letzten Jahr. Dafür hat er beim Receiving Game echt draufgepackt nochmal. Er hat fast 600 Yards fast 600 Receiving Yards gehabt. Das ist extrem gut. Ich hatte das ja schon mal erwähnt bei Harris, wie wenige das nur schaffen. Er ist da wirklich auf einem CMC und Saquon Niveau. immer auch noch im Gedächtnis behalten. Das heißt nicht, dass er auch so gut sein wird im Receiving Game in der NFL. Zum Beispiel Joe Mixon hatte auch solche Receiving Stats am College, kam halt in eine Offense, die ihn überhaupt nicht gefeatured hat in dem Bereich. Das ist auch wieder stark vom Landing Spot und vom Quarterback abhängig, mit dem er dann zusammenspielen kann oder muss. Er ist ein Spieler, der eben über seinen Speed kommt und der vor allem im Zone Running, im Zone Blocking Scheme produziert. Das ist absolutes Muss für ihn. Wenn Travis Etienne nach Pittsburgh geht, dann weiß ich, werde ich exakt null Shares haben von ihm. Wenn er aber zu den Jets geht zum Beispiel, dann ist es wieder was ganz anderes, weil da jetzt halt dieser San Francisco oder Kyle Shanahan Coaching Tree da ist und die definitiv ein Zone Blocking Scheme etablieren werden. Genau, das war eigentlich jetzt so vielleicht mal die positiven Sachen, die ich mir zu ihm aufgeschrieben habe, und würde da den Ball jetzt mal an dich zurückspielen. Was hast du denn? Hast du überhaupt noch was Positives? Wahrscheinlich kannst du da schon gar nichts mehr dazu beitragen. Ich habe schon alles abgegrast, aber du kannst mal die dunkle Seite vorstellen.
Ja, genau. Also positiv hast du eigentlich schon alles abgehakt. Genau, das ist alles in Ordnung. Negativ würde ich halt bei ihm sagen, auf jeden Fall. Also das, was du jetzt gesagt hast mit dem Receiving, kann man durchaus ja, relativieren, weil Clemson halt letztes Jahr halt irgendwie seine beiden Top-Receiver verloren und die mussten zu irgendjemandem werfen. Und dann haben sie halt unter anderem zu Etienne geworfen. Hat ihm sicherlich nicht schlecht getan für seine Draft Grade, aber ja, das war halt eben auch ein großer Anteil dazu. Dazu kommt, ja, Big Play Ability hatte er, aber er hat auch hinter einer überragenden O-Line gegen scheiß Competition gespielt, ne? Also die einzigen guten Gegner, die er eigentlich hatte, waren Notre Dame zweimal. Ansonsten, während der Regular Season zumindest waren es eigentlich nur wirklich schlechte Defenses, und da konnte er natürlich dann auch gut produzieren. Weiteres Fragezeichen ist bei ihm halt durchaus die Workload. Ich glaube, er hat schon seit 3 Jahren oder sowas kein Spiel mehr über 20 Touches bekommen oder irgendwie, also irgendwo, ich weiß jetzt die ganz, ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo in die Richtung ging es. Auf jeden Fall ist das auch ein weiteres Fragezeichen bei ihm, und dementsprechend ist er bei mir oder hat er bei mir eben einige Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob du noch ergänzen willst.
Ja, also bei der Workhorse-Statur und so würde ich dir zustimmen, vielleicht als Ding. Er hat in seinem letzten Jahr jetzt, und ich glaube, das war sogar, ja, das ist sogar sein Maximum gewesen, er hatte 43% der Clemson Rush Attempts hat er bekommen. Das ist nicht überragend, das ist okay, das ist so ein Drittel der Running Backs, die in Draft gehen, haben mehr, 2 Drittel haben weniger, das ist ja eher mittelmäßig, und er hat 10% der Receptions bei Clemson gekriegt. Das ist sehr, sehr viel, aber kann man erklären. Wie gesagt, du hast das in Kontext gesetzt, 2 Receiver verloren. Im Jahr davor hatte er nur 7% Market Share bei den Receptions. Was ich aber noch, weil du das jetzt gesagt hast, also ich muss schon sagen, er macht das nicht nur wegen dieser fehlenden Receiver. Er hatte auch 2019 schon über 2 Yards pro Route Run. Das ist ja wirklich schon eine Statistik. Offensichtlich, wenn er eine Route läuft, läuft er sie so verkehrt nicht. Er hat sich da von 2018 auf 2019 krass weiterentwickelt. Und ich glaube schon, dass er das auch, dass sich das in die NFL übertragen lässt. Und daher kommt auch mein Vergleich, also die Comparison zu ihm. Da habe ich Alvin Kamara stehen, der, aber das ist natürlich jetzt halt, sage ich mal, dadurch, wie Alvin Kamara jetzt in der NFL eingeschlagen hat. Also das sage ich jetzt nicht, dass deswegen Travis Etienne so spielt. Kamara kam halt in das absolut perfekte System mit einem Quarterback Drew Brees, der gefühlt 17 Mal pro Spiel auf seine Running Backs wirft. Das gibt es in der NFL so in der Form schon gar nicht mehr, richtig. Von dem her erwarte ich so eine Karriere nicht von Travis Etienne. Aber das Potenzial ist
Die
halt da.
Comparison zu Kamara sehe ich irgendwie überhaupt nicht bei ihm. Also, keine Ahnung. Also war für mich ist das so ein bisschen Raheem Mostert mit ein bisschen besseren Pass-Catching-Ability. So, das war so das, was für mich so irgendwie, ja, also er ist ein bisschen größerer, schwerer.
Alvin Kamara, also Kamara aus dem College raus natürlich auch, gell? Darf man auch nicht ganz vergessen. Das ist natürlich, also ich sage, er hat ähnliche Werte bei der Elusiveness, oder er ist halt wirklich, er ist schon auch ein jemand, der tackles, der bricht sie ja nicht unbedingt, sondern er umgeht sie eher. Und dieses Ding, das sehe ich bei Camara relativ ähnlich. Und deswegen habe ich die Comparison am
Okay.
Ende gezogen. Ich bin hat auch in, also Camara war halt auch im College einfach, hat dann über sein Receiving Game in den letzten Jahren produziert und nicht unbedingt am Boden.
Ja, wie gesagt, wäre nicht mein Vergleich, aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung
Ja,
sein.
völlig fair, völlig fair, völlig fair. Ich sage euch nur, sollte Etienne einer der besten Receiving Backs in der NFL werden, ja, nicht beschweren. Das habt ihr hier gehört.
Ja, genau.
Von mir.
Da können wir, da würde ich gerne drum wetten, gar kein
Ja.
Problem.
Können wir gerne machen. Damit hab ich kein Problem. Aber ich möchte den Landingspot abwarten, bitte. Ja. Das ist, wenn er natürlich zu dem Jalen Hurts kommt, also jetzt, da kommt er nicht hin, aber Jalen Hurts Type of Quarterback, dann ziehe ich das
Das,
alles
da muss
zurück.
die Angst aber groß sein oder muss das Vertrauen in deinen Prospect hier groß sein?
Ja, das ist Running Back Targets sind nur systemabhängig und Quarterback abhängig, wenig durch die Klasse des Spielers getrieben, glaube ich. Außer du bist wirklich auf CMC-Niveau, das ist dann nochmal was anderes, aber das sind die wenigsten, da sehe ich ihn noch nicht ganz. Kommen wir doch zu deiner Nummer 2, Javonte Williams, so viel darf ich glaube ich sagen,
Ja,
stelle ich
genau.
nächste
Also
Woche vor.
Javonte Williams von der University of North Carolina. Schön Babyblau hat er gespielt. Ja, 15 groß, 220 Pfund, 31,6 BMI und 20,9 Jahre alt. Wenn man die Zahlen so liest, also ich glaube, das kann eigentlich nicht schöner klingen für jemanden, der einen Fantasy Running Back draften will. Ja, waren Three-Star-Recruit und dann witziger Fun-Fact, wolltest du ja gern haben, aber wem habe ich einen? Und zwar
Ja.
hat der den einen, oder ich glaube, einen State-Title im 4x100-Meter-Staffel-Rennen gewonnen tatsächlich. Also der war früher schon mal schon ganz, oder relativ schnell, schneller
Schneller.
kann man sagen, nach den Testergebnissen der letzten Tage.
Sind die irgendwie im Matsch gelaufen
Ja,
oder was ist da
das klang
passiert?
tatsächlich so. Kommen wir später bei dem
Ja.
anderen wahrscheinlich auch noch zu. Genau, also von daher eigentlich eine gewisse Grundständigkeit war da. Man muss allerdings auch dazu sagen, also in der Zeit, wo er bei North Carolina war, hat er auch rundweg um die 15 Pfund zugenommen. Also beziehungsweise Muskelmasse zugenommen wahrscheinlich. Genau, also da ist er zu dem ja, Bild gekommen, den er jetzt hat. Ja, so viel eigentlich erstmal zu Javonte Williams vom Profil. Genau, positiv bei ihm kann man sagen, also das ist ein ja, extrem harter Runner. Der hat auch extrem viele Broken Tackles eingesammelt, viele Yards After Contact. Und ja, ich habe mir aufgeschrieben als Punkt, also einfach Monster, ne? Der hat wirklich die Leute plattgewalzt teilweise oder auf den Boden gesetzt. Das Tape gegen Miami kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich meine, da haben die zusammen, also Javonte Williams und Michael Carter, keine Überraschung, glaube ich, das haben die zusammen irgendwie, ich glaube, um die 500 Rushing Yards oder sowas gehabt. Also absurd. Und auf jeden Fall, das macht auch Spaß zu gucken. Also der Junge ist schon echt spannend. Dazu kommt noch ja, das beste Elusive Rating, was jemals von PFF gegradet wurde. Ja, also,
Warte kurz, wer war der Zweitbeste nochmal?
wobei meinst du
Im Elusive Rating? 2019
jetzt?
Travis Etienne mit nur knappen 2 Punkten drunter. Das ist definitiv die Nummer 2. Also, ich wollte es nur nochmal anmerken. Es ist.
Ja, fair, fair.
Es kann nicht
Fair,
nur
fair.
Javonte.
Nee, auf jeden Fall, das war schon extrem gut. Bei ihm dazu kommt, Pass-Catching sieht auch ganz ordentlich aus. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Also der hat durchaus auch mal Bälle downfield gefangen, in Scrambling-Situationen des Quarterbacks sich gut freigelaufen und den Ball auch mal dann, wie gesagt, 20 Yards downfield oder sowas gefangen. Das war schon spannend zu sehen. Auch in Pass-Pro ganz ordentlich kann man ihn gebrauchen. Also all around ein super, super Back. Muss man sagen. Ja, Workhorse nehme ich auch an bei ihm. Also hat dafür auf jeden Fall das Skillset, hat die Größe, alles. sollte bei ihm kein Problem sein, auch wenn es im College in gewisser Weise nicht war, da das Backfield sich geteilt hat, aber das sollte in der NFL auf jeden Fall drin sein, wenn er im richtigen Landing-Spot landet.
Genau, das kann er halt nicht unbedingt eben beeinflussen. Manche machen es einfach wirklich absichtlich halt nicht. Ich glaube, dass J.K. Dobbins auch viel mehr Rushing-Attempts haben könnte, als er wahrscheinlich bekommt von John Harbaugh. Das liegt aber nicht am Talent von J.K. Dobbins. Auch da ist Javonte, glaube ich, stark Landing-Spot-dependent. Was du schon sagst, also diese Masse, wenn der da ins Second Level kommt, Alter, das ist wirklich, Junge, es gibt einfach keinen anderen Back in der Klasse, der so Linebacker ummähen kann. Ist extrem faszinierend zu sehen und macht auf jeden Fall Spaß. Wenn ich dann wieder jetzt hier so den Counterpart spielen darf, das Problem ist, und da wundert es mich jetzt tatsächlich, diese Hintergrundgeschichte ist interessant mit dem 4x100-Meter-Lauf, weil jetzt hat so aufgrund der 40, die 40-Time war wirklich gar nicht gut. Und da könnte man schon meinen, dass er für die NFL halt nicht den Top-End-Speed hat. Da bin ich echt gespannt. Da muss ich nochmal gucken, okay, oder ein bisschen nachforschen, woher das kam. Haben sie ihn falsch gemessen oder waren sie irgendwie beim North Carolina Pro Day mit falschen Uhren unterwegs? Aber das matcht nicht ganz zusammen. Und den, glaube ich, der ist auf jeden Fall, wäre schon wertvoll, den auch zu haben. Denn Big Plays am Ende von Running Backs sind halt auch in Fantasy, am Ende steht der Touchdown. Das sind 6 Punkte. Und halt auch dieses Big Play, ja, mit den ganzen Yards, die on top kommen. Ist schon eine wertvolle Sache. Ich meine, das ist der einzige Grund fast schon, warum Raheem Mostert letztes Jahr so früh in oder überhaupt halt in Running Back 2 Contention war. Da war klar, er ist kein Workhorse, aber er kann halt jederzeit einen 70-Yard-Touchdown-Run hinlegen und so seine Points per Game eben ein bisschen pushen. Was das Problem ist dann auch noch, ist halt, ja, du hast es schon angesprochen, er hatte keine Workload am College, keine hohe. Er hat in einem Running Back by Committee funktioniert und es ist halt die Frage, warum er sich gegen Michael Carter da nicht besser durchsetzen konnte. Im Prinzip kann es daran liegen, dass einfach die Coaches gesehen haben, Michael Carter ist gut genug fürs College-Level. Also teilen wir die Carries einfach auf und fertig. Vielleicht konnte er aber auch, oder vielleicht haben sie es Javonte auch nicht zugetraut, den Workload, sag ich mal, zu tragen. Wird man dann sehen. Ich hoffe, er kommt in einen Spot, wo er Workhorse sein kann. Er ist halt so ein bisschen One-Year-Wonder. Das ist bei ihm das Problem. Er war 2019, hat er bei weitem nicht auf dem Level produziert wie dann 2020. Das ist halt so, da muss man alles nochmal ein bisschen, ja, er war da schon ein ganz guter Running Back, aber er ist wirklich extrem ausgebrochen. Und deswegen, also du hast ihn ja auf 2, ich nehme da dann lieber den Prospect mit Etienne, der halt über 3 Jahre hinweg wirklich Top-Produktion gezeigt hat am College. Was also für mich auch noch ein bisschen schwach oder ein bisschen, ja?
Ja, also für mich zwischen den beiden tatsächlich entscheidet sich auch viel mit dem Landing-Spot, muss ich sagen. Also das ist schon, natürlich, wenn jetzt Williams im scheiß Backfield landet und Etienne eine super Rolle bekommt, dann wird sich's bei mir sicher zwischen den beiden auch noch switchen. Also das kann ich schon sagen. Ja. Genau. Mhm.
Ja, ich sage einfach nur, ich gewichte das dann schon ein bisschen höher, dass die längere Produktion über mehrere Jahre so ein bisschen. Was mir bei ihm aber fast, was mich noch mehr stört, ist eigentlich eher fast die, ich glaube, er hatte 27 catchable Targets nach PFF und hatte 3 Drops drin. Und das ist, boah, Alter, das ist schon einiges. Also nicht, dass ich Drops jetzt wirklich kritisch finde, aber er scheint jetzt kein natürlicher Passcatcher zu sein.
Drops sind halt, finde ich, immer ganz, ganz schwer. Also ich finde das halt irgendwie, die wiederholen sich nicht. Genau,
das sind halt
genau.
Nur 3 Stück,
also das sind, wie gesagt, das ist auch die Sample Size ist halt relativ klein. Ne, wenn es jetzt 100 wären und er hätte 15 fangen lassen, eine Bälle, das wäre vielleicht noch was anderes. Ja. Aber also weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht
verstehe zu hoch verstehe gewichten. Ich.
Was haben wir?
Ja, er wollte das einfach nur. Nur dazu sagen, das ist halt, er hat keine 2 Yards pro Route Run zum Beispiel und so. Also er ist halt als Receiver, finde ich, nicht auf dem Level, auf dem Etienne unterwegs ist. Und auch, also auch nicht auf dem von Harris. Das ist, die sind für mich beide auf einem anderen Level.
Ja, okay.
Okay. Zu ihm habe ich übrigens, also da, also als Comparison ein bisschen, weil ich einfach nur diese Running Back by Committee da bei North Carolina, da wäre natürlich irgendwie, wenn er sowas auch hat, ich könnte mir Javonte halt so ein bisschen als Aaron Jones fast vorstellen, der auch in einer guten Offense, da muss er gar nicht unbedingt das Workhorse sein, aber einfach dieser Tackle Breaker und Ding, das ist natürlich auch nicht jeder ein Derrick Henry, der das durchziehen kann, das raubt halt auch Kraft. Und in so einer Situation ja. Fände ich ihn auch ganz cool.
Gut, jetzt können wir vielleicht mal kurz, ich denke mal jetzt so ein Tierbreak für dich auch, also für mich auf jeden Fall.
Ja.
Genau, also für mich ja. Ist jetzt, genau. Krass. Genau, jetzt ist, also muss man dazu sagen, also für mich war es das mit Running Backs, die man in der ersten Runde im Rookie-Draft draften kann, die drei. Für mich dann, um das mal zu sagen, ist Harris early first und die anderen beiden so mit first. Das wäre für mich jetzt, wenn ich Stand heute das einordnen müsste, wäre das so die Range, wo ich die beiden draften würde.
Also ich meine, du redest ja, wir reden ja eigentlich immer von genau. Superflex-Ligen. Und Superflex, du sagst early first, heißt, nimmst du ihn, also an 1 ist ja eh klar, nimmt ihn niemand. Also und wenn du ihn an 1 nehmen willst, dann bist du blöd, wenn du es machst, weil dann trade wenigstens den Pick noch weg, weil er wird an 2 auch ja. Noch da sein. Und ansonsten nimmst du ihn an 2 oder nimmst du ihn an 3?
Schwierig. Also kommt ein bisschen auf Landing Spot jetzt an. Also ich muss die Landing Spots der Spieler sehen, bevor ich das wirklich bewerten kann. Also es ist nicht komplett unrealistisch, dass ich ihn um 2 nehmen würde. So, also.
Ja, eben, das wollte ich auch. Gut, ich muss sagen, ich sehe halt die ersten beiden Backs in den Top 4 und Javonte. Ja, knapp dahinter. Da sage ich aber da über Javonte nehme ich jetzt die 4 Quarterbacks, die anderen 2 Running Backs und Ja'Marr Chase. Die habe ich aktuell pre-draft jetzt über ihm.
Ja, also genau, in der Range irgendwo bewegen wir uns. Ne? Also die Spieler, die du gerade genannt hast, die sind die Top 8. Ne? Also da Javonte plus die 7, die du gerade genannt hast, glaube ich, ne? War das? Ja, genau. Das ist die Top 8 für mich aktuell auch. Ja.
Ja, okay. Das genau. Die Pick Range ist auf jeden Fall ganz wertvoll, das so mal zu sagen. Und dann kommen wir ins zweite, oder ja gut, für mich ist es das dritte Tier. Ich habe Javonte halt nur mein Stückchen dahinter. Du hast sicher dann auch 2, aber eben Harris oben drüber als Einzelnen. Genau. Dann kommen wir jetzt ins dritte Tier. Hier wird es echt dirty, muss man sagen. Die Running Back Klasse ist, wie gesagt, nicht besonders gut.
Das ist aber geprahlt.
Wir können jetzt
geprahlt. Also nach den Top 3 ist es wirklich.
Ja.
It's a mess.
Es ist übel. Es ist echt übel, ja. Also wer Running Back needy ist und sich als Contender sieht und denkt, Ende Runde 1 kann er noch einen Running Back reinsnacken, Alter, ihr habt echt verkackt. Also das ist, da müsst ihr den Pick traden und von jemand anderem einen alternden Running Back holen, der nochmal ein bisschen Production macht, so einen Aaron Jones zum Beispiel versuchen zu kriegen oder so, wo jemand in den Rebuild will und den Pick lieber nimmt, aber wirklich, also ein Rookie Running Back zu nehmen, um das Backfield so aufzufrischen mit Blut, das ist, boah.
Nee, also genau, für mich wäre jetzt auch wirklich, wenn ich jetzt Tier-Rankings machen würde, wäre wirklich Harris 1, die anderen beiden 2, dann nichts in 3 und dann würden wir irgendwo bei 4 oder 5 wieder weitermachen. Also so kann man das, einfach mal, um das ein bisschen bildlicher darzustellen, so kann man es, glaube ich, ganz gut darstellen. Also, ja.
Ja, ich glaube, wir könnten mal Rankings machen mit den 2020er Running Back Rookies noch und das mal so, dass jeder von uns so einordnet, wo er die Prospect sieht im Vergleich zu denen, also wirklich, wo die jetzt stehen, und dann sieht man so, wo dann, also wie weit das dann abfällt. Genau, können wir vielleicht mal, jeder macht seine Liste und wir hauen das auf Twitter raus, so vormerken. Gut, aber dann kommen wir jetzt zum Tier 3. Ich glaube, ab hier können wir auch ein bisschen schneller über die Prospects drüber gehen, da eben auch weniger Draft-Kapital von uns selber drin ist. Okay, jetzt habe ich hier eigentlich jemanden ganz vorne, das ist ein bisschen überraschend. Ich gehe mal hier mit der Konsensus Nummer 4. Und den lasse ich dir, by the way. den sollst du doch bitte vorstellen. Oder soll ich die, ich mache die Vorteile
Ja,
vor, das ist
mach
vielleicht
gern.
besser.
Soll ich
Kenny
kurz sagen, wo
Gainwell
ich ihn habe?
ist die
Soll ich kurz sagen,
Konsensus
wo ich ihn
Nummer 4.
habe? Das war
Ja,
die 10.
klar.
Das ist meine
Das ist deine
10.
10. Uff. Boah, das ist hart.
Also,
Das ist echt hart.
ich
Boah.
meine, zwischen 4 und 10 liegt jeweils, also zwischen jedem Spieler eine Fingerbreite. Ne? Das muss ich auch dazu sagen. Also, aber ist halt für mich meine 10. Ja,
Ja.
genau.
Das ist auf jeden Fall einiges. Okay, aber dann haben wir ihn an 10 bei dir. Bei mir ist er die 5 tatsächlich. Aber im Prinzip, er ist halt
Die
doch in dem
4 bei
Tier. Also für
dir.
mich gibt es
Die
noch mal
4
ein
bei dir.
Tier, die 5. Nee, 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 ich habe hier
Achso.
einen gesprungen, weil ich tatsächlich einen noch über ihm habe. Läuft aber sonst weiter hinten in der Regel. Er ist bei mir die 5 in Tier 3. Running Back von Memphis. Wer sich erinnern kann, aktuell spielt in der NFL ein ganz guter junger Running Back aus Memphis, Antonio Gibson. Gegen den hat er sich durchgesetzt. Das ist eigentlich auch schon sein größtes Pro, habe ich den Eindruck, dass er das geschafft hat. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, aber er hat Antonio Gibson aus dem Backfield verdrängt. Der hatte nur 33
Ja,
College-Carries,
bei
glaube ich,
Gibson
während
aber
des
auch mehr
Jahres.
als Receiver. Also der ist ja eigentlich Receiver, hat der kaum Running Back eigentlich tatsächlich gespielt. Ne? Das war, glaube ich, eigentlich der große Punkt. Das
Ja,
war aber, also
genau.
das nicht mal, also es kommt einfach, weil er die Position nicht kannte und weil er die erst lernen musste. Deswegen hatte Gibson keine Carries, glaube ich.
Ja, er kam aber dann in die NFL und da war ja schon klar, egal wer ihn draftet, der wird ihn wahrscheinlich als Running Back nutzen. Und das ist eigentlich, also mich überrascht, dass ein College so einen Spieler nicht selber als Running Back benutzt. Gerade am College sind die ja noch richtig wertvoll irgendwie. Aber gut, sei es drum, zurück zu Kenny Gainwell. Er ist eben genau von Memphis, er ist Junior, er ist 22,1 Jahre alt, er ist im Moment auf dem Consensus Board auf Nummer 75, heißt, er wird wahrscheinlich in der dritten Runde im NFL-Draft gehen. 5'11 groß, 201 Pfund schwer. Da muss man natürlich auch sagen, da hat, ich weiß, so hat er nicht gespielt 2019, das ist klar. Er hat das vielleicht auch als Info, er hat ein Opt-out gewählt vor der aktuellen Saison. Genau, und hat eben nur 2019 im Prinzip gespielt. Ja, da hat man eigentlich erwartet, dass er schon ein bisschen mehr draufpacken könnte als nur auf 201 Pfund. So ist ein bisschen schade. Kommt bei einem BMI von
Ja,
28
also ich
raus,
habe
der Gute.
ihn, genau, also was man so sieht, und da, das war für mich wirklich der, oder ist der kritischste Punkt eigentlich. Also er war oft gelistet mit 191 Pfund, was ich gesehen habe. Ich glaube, PFF hat ihn mit 195 Pfund und jetzt wurde er irgendwie mit 201 Pfund gemessen. Also ich habe ihn mit 195 bewertet tatsächlich, weil das mir doch relativ spanisch vorkam. Und dann landet er halt beim BMI von 27,2. Ne? Dann sind wir halt weit drunter. Das war für mich, also ist für mich jetzt auch relativ entscheidend mit. Ne?
Ja. Gut, ich sag da ganz ehrlich, ich nehme immer die von Pro Days oder Combines. Da, wie gesagt, packen alle Kleinen drauf. Ist wie es ist. Ich glaube, er wird auf jeden Fall vielleicht auch in der NFL ein bisschen draufpacken können noch. Aber sei es drum. Am Ende das ist nicht das, wie er gewinnen wird. Und er müsste theoretisch, um eben da so ein Top-High-Ceiling Running Back zu sein, muss er jetzt eine CMC-Karriere hinlegen. Und wie wahrscheinlich das ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber vielleicht auch nochmal zu ihm ein bisschen als Prospect. Er ist jetzt eben in der 40, er ist eine 4-5-2 gelaufen, beziehungsweise 4-4-7 gelaufen, auf 4-5-2 adjusted. Er hat einen Speed-Score von 96,3, nur unter 100, ist nicht so gut. Burst-Score von 120. Aber am allerschlimmsten ist tatsächlich der Agility-Score von nur 11,72. Also er hat einen Shuttle mit 4,46 Sekunden und einen Three-Count von 7,26 Sekunden gelaufen. Und sind katastrophal schlechte Werte. Insgesamt kommt er bei einem Relative Athletic Score von 5,69. Der passt dann schon wieder halbwegs, eben wegen dem ganz guten Longspeed, raus. Aber wenn ich mir denke, dass er Okay, vielleicht auch mal dazu, wie gewinnt er? Er gewinnt halt über sein Receiving Game eigentlich. Er hat 2,39 Yards pro Route Run geschafft in seiner einen Saison 2019. Und das ist halt sehr, sehr stark. Er ist jetzt nicht der most elusive Back, glaube ich. Das ist alles ganz okay. Aber ja, das ist im Prinzip nicht sein Spiel. Sein Spiel ist schon dann übers Receiving Game. Halt vor allem, ja, gewinnt er. Er hat 7,6 Yards pro Touch geschafft. Das sind alles recht effiziente Werte. Aber nur weil du bei Memphis den Ball ganz gut laufen kannst, kannst du das noch lange nicht in der NFL.
Ja, also genau, zum Positiven hast du eigentlich soweit alles gesagt. Ja, ich habe noch ein paar negative Punkte, die ich ergänzen würde. Also ist halt wirklich ein One-Year-Wonder. Hat gegen, also die Top-Teams, gegen die er so gespielt hat bei Memphis, und das auch mal ins Verhältnis, sind so Sachen wie UCF, Cincinnati, die jetzt letztes Jahr mal gar nicht so schlecht waren, aber sonst ja auch eher nicht gerankt sind, also und oder auch Houston, also das sind wirklich in der AAC, das sind halt wirklich, ja, ist auch keine Competition. Wie gesagt, dann habe ich halt sein Tape auch nochmal genauer angeguckt und ja, er sieht da gut aus als Receiver, aber was mir auch extrem aufgefallen ist, oftmals war es auch einfach das Unvermögen der Gegenspieler. Und eigentlich, was du da auch gesagt hast, seine Athletik war für mich jetzt nicht so herausragend, so dass ich denke, dass wenn da ein guter Cover-Linebacker oder ein guter Safety ihn covert, dann wird der auch im Receiving Game, glaube ich, seine Probleme bekommen. Und dann ist der für mich halt komplett tot, ne? Und das ist auch, also der ist jetzt nicht so shifty wie ein Tariq Cohen oder sowas, wo du sagst, boah, dadurch gewinnt er oder sowas, sondern ja, der ist einfach, ja, weiß ich nicht, der ist irgendwie Austin Ekeler in schlecht. Also, so das ist, ja, und das ist für mich halt auch so sein Ceiling sehe ich halt irgendwie vielleicht bei einem James White oder sowas. Das wäre jetzt schon wirklich, das wäre schon gut. Also, so und mehr.
Ja gut, ich glaube, das ist das Obvious eigentlich, warum er
Ja,
überhaupt so
aber
hoch gerankt
das ist
ist,
für,
oder?
genau, und das ist also in einer vernünftigen Klasse, also weiß ich nicht. Wie gesagt, also ich bin überhaupt nicht begeistert von dem. Und also, wie gesagt, die Klasse ist einfach schlecht, deswegen ist er halt irgendwo in der Range für mich so zwischen 5 und 13 so einzuordnen. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt auf 10. Genau, aber ja. Und um noch so mal, vielleicht noch mal kurz ins Verhältnis zu setzen, also bei Memphis sah selbst Daryl Henderson gut aus, ne? Daryl Henderson ist für mich ein unterdurchschnittlicher Back in der NFL, aber der hatte da zum Beispiel 8,9 Yards per Carry. So, und im Vergleich dazu, er liegt bei 6,3, ne? Also da ist schon mal noch ein ganz deutliches Stück schlechter. Und wie gesagt, er ist halt ein Scatback, hat für mich kein Running Back 1 Upside, egal was passiert eigentlich, oder beziehungsweise nicht egal was, aber also ich sehe eigentlich kaum ein Szenario, dass er Running Back 1 Upside hat, und dementsprechend bin ich da also raus.
Ja, also ich glaube, er hat die Upside halt, dass er so eine James White Saison spielen
Ja,
kann. Der war ja
ja.
auch mal Running Back 1 in einem Jahr irgendwie. So, das ist halt das Ding. Und ansonsten, selbst wenn man jetzt nicht auf Top End Upside geht, sondern eher in Richtung Floor halt, gerade in einem PPR-Format, wie viel Receptions kann er kriegen? Das wird man dann sehen, wie stark er das in die NFL transportieren kann. Ich sehe halt schon, dass er das schaffen kann. Und deswegen habe ich ihn hier in der schwachen Klasse halt an 5. Aber ja, ich sehe auch, es schreit
Ja,
alles nach Scatback
und du
und
musst
eben nicht
ihn, wenn
nach
du ihn
mehr.
bekommen willst, musst du den Superflex wahrscheinlich irgendwo Anfang Runde 2 draften. So, und wenn man sieht, was auf anderen Positionen da noch vorhanden ist, dann muss ich ehrlich sagen, dann werde ich also mit hundertprozentiger Sicherheit null Shares haben.
Ja, ich würd wahrscheinlich einen mittleren Second Rounder würde ich wahrscheinlich bezahlen dafür, dass er halt. Also auch da kommt es aber krass auf den Landing-Spot an. Wenn der jetzt mit einem mobilen Quarterback gematcht wird, ja, dann bezahle ich ja gar nichts mehr, weil dann weiß ich, dass die Targets begrenzt sein werden. Und wenn, dann muss es schon so eine Statue werden. Aber selbst von denen gibt es halt nicht mehr viele, die so viel zum Running Back werfen. Daher,
Ich
für mich ist er auch
sehe schon
ganz
kommen,
schlecht.
Tampa Bay.
Ja, gut. Aber
Aber das.
auch Tom Brady, glaube ich, hatte den höchsten A-Dot von allen Quarterbacks letztes Jahr, oder?
Ja, gut,
Ich letztens von PFF Mo.
zu den Running Backs hätte ich auch nicht geworfen, die jeden Ball fallen lassen. Ja, es war doch
Ja,
so.
es ist einfach. Ja, ich meine, Tom Brady ist natürlich auch, der wirft halt dann gern zum Running Back, wenn das halt ein James White ist, der echt noch eine Matchup-Waffe ist und er keine Wide Receiver hatte. Und das hatte er halt in New England damals nicht. Da gab es halt Julian Edelman und sonst nix. Und dann wirfst du halt zu James White, ist klar. Aber in Tampa Bay gibt es bessere Alternativen.
Außer die beiden Holzhände da im Backfield.
Ja, genau. Das ist was anderes. Ja. Okay. Aber gut, dann kommen wir zum nächsten Mann und da bin ich mir relativ sicher, dass der dein Running Back Nummer 4
Ha,
ist.
und wer ist es? Ja, richtig,
Jermaine
genau.
Jefferson.
Wir haben uns nicht
Ah,
abgesprochen.
wusste ich doch.
Aber wir haben vielleicht den einen oder anderen Mock-Draft
Nee?
zusammen gemacht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und in dessen Profil. Habe ich einfach nur gesehen, dass da ein paar Sachen dabei sind, die dachte ich mir, die gefallen dir gut.
Ja, genau. Also bei Jefferson, also das ist für mich so ein bisschen, ja, ich sag mal, Projection, muss ich schon sagen. Der muss eben auch dieses Draftkapital kriegen. 5'10 groß, 2'17, also 2, ja, Pfund, 31,1 BMI macht das, dann 21 Jahre alt, glatt. Bei ihm habe ich positiv gesehen, auf jeden Fall die Early Production, dann Quickness, also der ist wirklich flott unterwegs, hat auch den Long Speed. Der Pro Day ist morgen, glaube ich. Ne? Ich freue mich dann schon, wenn ich eines Besseren belehrt werde, aber also der sah wirklich verdammt flott aus auf Tape, aber naja.
Ganz interessant, ich habe auf ESPN gefunden, die haben ja auch so eine
Ja.
Recruiting-Seite und da waren von ihm Resultate drin. Also bevor er ans College ging, ist er eine 4,63 gelaufen. Und ich habe auch noch geguckt, Travis Etienne ist damals schon in den vier, in vier, innerhalb von 4,4 gelaufen. Also,
Ja,
uff, wenn er da nicht wirklich ein Zehntel
aber
abknackst,
also
dann.
da habe ich auch bei
Ja.
einem den wir hier gar nicht im Ranking haben, also Chris Evans von, also ich denke mal nicht, dass du ihn drin hast, hoffe ich jetzt nicht, dass ich gespoilert, aber der hat,
Nee,
glaube ich, von
kenne ihn nicht mal.
Michigan, genau, den habe ich später noch als Sleeper, deswegen ich teaser schon mal ein bisschen. Der ist auch früher irgendwie,
Okay,
also als er
ja.
ans College kam, 4,35 gelaufen und hatte jetzt Pro Day 4,58 oder sowas. Also dementsprechend, ne, das heißt nicht immer was. Jedenfalls, also
Ja,
ich habe
ja.
bei ihm die Quickness gesehen auf Tape, genau. Ja, dann, ja, der hat die Fähigkeit einfach, also ja, hitting the hole. Also der konnte die Lücken nutzen, wenn sich was aufgetan hat, dann ist er da auch durch und hat dann Gas gegeben, nicht lang rumgetänzelt oder irgendwas. Genau, Size und Speed Kombination fand ich insgesamt gut. Pass Catching war okay, aber auch eher einer für Dump-Offs, ne? Also jetzt keiner, der irgendwelche Routen läuft. Genau, und im Open Field halt auch eigentlich nicht mehr zu stoppen. Ne? Wenn er erstmal auf das Second oder Third Level kommt, dann ist er auch weg in der Regel. Genau, das war bei sich bei ihm positiv gewesen. Wo hast du ihn denn?
Ich bin auf 6, auch noch im dritten Tier. Nach ihm gibt es einen Tierbreak wieder für mich. Zum kompletten, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das dann noch nennen soll. Also wirklich, da wird es dann ganz, ganz schlimm. Bei ihm, was mir halt gefällt, ist eben diese Statur, also mit diesem 31er BMI und das gemixt mit dem Fakt, dass er halt sehr jung ist im Moment noch und mit 18 wirklich auf unfassbarem Niveau produziert hat. Also da war er wahnsinnig gut. Da gibt es ganz wenige Running Backs, die am College mit 18 so eine Production auflegen. Aber das Problem ist halt, und da kommen wir zu den Kontras, er konnte halt diese Dominanz nicht weiterentwickeln. Er hat das nicht in seine Age 20 Season rübergebracht. Und da ist ja halt die Frage, warum das so ist. So für ihn, ich find, wenn ich mir das angucke, er ist halt nicht sehr elusive. Das gefällt mir halt nicht, wie du sagst, so, du, es gibt es tut sich ein Loch auf, da rennt er halt durch und mit seiner Statur kann er dann auch mal echt was machen und auch mal einen Tackle brechen, aber auch darin ist er halt nicht überragend gut. Das ist halt auch sowas, das, wenn er das jetzt wäre, wenn er so ein Bulldozer wäre, wäre es auch wieder was anderes, aber das war er halt auch nicht so richtig. Und irgendwie fehlt mir halt so dieser Trade bei ihm, dass ich sehe, dass er in der NFL eine signifikante Rolle kriegt. Und aktuell schreit das für mich nach so ein bisschen Early Down Runner irgendwie in die Mauer rein und mei dann halt hoffen. Und jetzt ist das Problem, oder warum habe ich ihn überhaupt noch so hoch? Das ist halt nur wegen dem Potenzial, dass er halt mit 18 schon so gut produziert hat. Das heißt, irgendwas muss er ja haben und vielleicht findet jemand so das raus, dass man den als Prospect noch weiterentwickeln kann, was das College nicht geschafft hat. Aber im Prinzip, ja, ein sehr limitiertes Ceiling und ich habe ihn hier, ich ziehe ihn irgendwie spät in der zweiten Runde, wenn mir das restliche Board halt nicht so gut gefällt.
Ja, also ich habe auch, also beim Negativen tatsächlich auch aufgeschrieben, easy to bring down, also der lässt sich echt und manchmal ein bisschen inkonstante Vision auch. Genau, also das ist so ein bisschen hot and cold. Ja, wie gesagt, vom Draft-Spot gebe ich dir sogar recht. Also ich nehme ihn irgendwo Mitte, Ende, zweite Runde, einfach aufgrund des Profils. So, und dann sieht man halt eben, ne, wo wir haben gerade eben drüber geredet, 1,8 war so die Javonte Williams Range grob und ich bin jetzt also mit Jamal Jefferson, was mein nächster Running Back auf dem Board war, eben eine grobe Runde dahinter.
Ja, das ist schon krass. Das ist eben das, wo die Tierbreaks echt reinkommen, ja. Das ist schon unglaublich, ja. Okay. Gut, dann komme ich aber hier mal noch zu meiner Nummer 4. Und den habe ich eben da so zwischendrin, wo du jetzt sagst Javonte und du nimmst dann erst ganz am Schluss Jamar Jefferson. Ich habe hier einen Prospekt für mich gefunden, den würde ich auch so vielleicht am Spot. Da kommt es immer drauf an, wer da ist, ja. Elijah Moore als Wide Receiver mal so vorab. Der geht in den allermeisten Mocks Ende zweite Runde. Den nehme ich all day vor diesem Spieler, den ich jetzt vorstelle. Aber trotzdem, nach meinem Board, wenn alle so picken, wie ich würde, würde ich ihn vielleicht so bei 2,4, 2,5 nehmen. Und das ist Chuba Hubbard. Running Back von Oklahoma State. Er ist ein Junior. Er ist 6. Genau, glatt 6 Fuß groß, 208 Pfund schwer, ist bei einem BMI von nur 28,2. Also großes Concern hier an der Stelle. Allerdings ist das auch das aktuelle Gewicht. Ich bin mal gespannt. Morgen, genau wie bei Jamar Jefferson, morgen ist der Pro Day. Da wissen wir dann nochmal mehr, was er jetzt wirklich final auf die Waage bringt. Deswegen gibt es auch noch keine Workout-Metrics leider, um so ein bisschen die ja, Athletik einzuordnen. Was aber, und dann komme ich zu den Vorteilen, die mir halt bei ihm taugen. Er hat einen brutalen Top-End-Speed. Ich denke, dass er in der 4-3-Range laufen wird. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke, dass er halt einen Speed-Score haben wird, der echt ja, sehr, 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 sehr stark sein wird. Er hat eine ganz gute Vision, finde ich. Ein ganz gutes Decision-Making. Also er ist halt nicht ein, ich meine, klar, das ist jetzt kein Running Back, wenn das Play nicht funktioniert, holt er nicht extra Yards raus. Aber wenn was frei ist, dann erwischt er das ganz gut und er kann halt gerade in so Systemen, so ein Outside Zone, na,
Runner.
Alter, bin ich jetzt schon ganz Ding. Ja, genau, also so ein schöner Outside Runner in einem Zone-Scheme, kann er halt diesen One-Cutback. Diesen Move, den hat er halt wirklich überragend gut drauf. Und das kann ich mir in gewissen Systemen halt gut vorstellen, dass er den so sharp macht, dass er da Big Plays kreieren kann. Und das ist halt seine große Stärke. Und was ich da, also bis dahin hatte ich ihn davor eigentlich schon immer so eingeschätzt. Aber da habe ich immer gedacht, ja gut, ist halt trotzdem so ein One-Trick-Pony und kann nichts und das funktioniert in der NFL nicht und gib ihm eine Workload, dann ist es vorbei. Und dann habe ich gesehen, dass der 2019 328 Rushing Attempts hatte bei Oklahoma State. Und das ist wirklich eine Wahnsinnszahl, die ich ihm nie zugetraut hätte. Der hatte über 2000 Yards, 2094 sogar, war damit Nationwide Leader. Und das finde ich schon krass, dass jemand mit diesem Körper, also dieser Körper hält es an sich schon aus. Es ist kein NFL-Niveau, ist schon klar. Aber er hat trotzdem das geschafft, ohne dass er an sich müde geworden ist, sage ich mal.
Ja, gut, dann ne, kann man jetzt argumentieren natürlich, dass er dann die Saison drauf dann der Körper nicht mehr mitgemacht hat, ne? Also das ist
Ja, da möchte ich aber da, dann nur ganz kurz so als Hintergrund, da habe ich eine kleine Hintergrundding-Info. Der hat sich ja mit seinem Coach aufgrund der Black Lives Matter Thematik
ja.
in die Haare bekommen und ich weiß wirklich nicht, wie viel da mit reingespielt hat in diese
Er
letzte
glaube ich
Saison.
auch noch, wenn ich das richtig weiß, vier Offensive Linemen verloren und der Offensive Coordinator wurde getauscht. Das System hat sich ein bisschen verändert. Also da haben schon
Ja.
viele Faktoren tatsächlich
Okay.
eine Rolle gespielt, muss man fairerweise sagen. Also ich
Ja.
mochte tatsächlich
Ja.
nach der letzten Saison, ich mochte Chuba wirklich, wirklich gerne. Also der ist jetzt nur leider tatsächlich bei mir auf 9 gerutscht sogar. Also ja, das tat mir auch
Boah.
echt weh und
Das ist hart.
also auch da wieder, das ist für mich echt ein Coinflip. Also wenn ich angucke, bin ich auf 5, 6, 7 und so weiter. Also das ist für mich auch durchaus ein Coinflip. Die nehmen sich alle nicht viel da und da hängt halt viel vom Landing Spot ab. Für mich bei ihm war halt ganz klar, also du hast das Positive eben gesagt, also Speed wird er auf jeden Fall haben, ne? Der wäre, wenn er jetzt kein Footballspieler geworden wäre, dann wäre der auf jeden Fall olympischer Sprinter geworden. Der hat da, also als
Ja.
Kanadier tatsächlich, der für Kanada schon in zu Jugendzeiten da einiges gewonnen oder so. Genau, was bei ihm noch Probleme für mich sind halt, er wird halt ein Two-Down-Back werden in der NFL, meiner Meinung nach. Fumbles sind bei ihm auch ein Issue. Also der hat über die letzten 2 Saisons 7 Fumbles gehabt. Gut, man muss es wieder in Relation setzen, wenn du 328 Attempts hast, ne? Das ist natürlich dann auch
Ja.
wieder so eine Sache. Ja, und halt Size auch. Der ist schon relativ dünn. Also, ja, wie gesagt, für mich ist halt das Problem, er hat halt nicht das Workhorse-Upside in dem Sinne, dass er auch Pässe fängt. Und das sehe ich.
Das ist doch ein Raheem
Ja,
Mostert.
auch. Ist also im Prinzip auch der Typ. Und wenn der jetzt im falschen Scheme landet, dann ist der halt auch tot. Ne? Oder wenn der in Runde, ich sag mal, wenn der in
Dann
Runde
ist er
6
verloren.
geht und irgendwo bei, keine Ahnung, irgendeinem Team dann Zweiter oder Dritter, ich habe ihn mal gemockt gesehen, in Runde 5 zu den Broncos oder sowas. Ja, gute Nacht, Marie. Also dann ist
Ja,
vorbei,
okay.
ne?
Ja, absolut. Ich sehe, das ist halt ganz klar das Ding. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwo hingeht, wo ein Running Back in einem Zone-Scheme gebraucht wird, aber die investieren halt nicht das Draft-Kapital und den kriegst du halt vielleicht Runde 3 oder 4. Consensus Big Board, by the way, habe ich das schon gesagt, 121. Jamar Jefferson da übrigens, und ich konnte das gar nicht glauben. Ich wusste gar nicht, dass der so schlecht gesehen wird in NFL-Kreisen auf 211. Oder in
Ja,
Mock-Draft-Kreisen, muss man ja sagen.
genau, also da, wie gesagt, wird's spannend, ne? Gut.
Ja, genau. Okay, dann eben zum nächsten Tier. Hier muss ich ehrlich sagen, ich kann die Jungs fast. Ich finde, da wird es jetzt wirklich interchangeable. Einen habe ich noch so ein bisschen, den habe ich jetzt ganz nach vorne gesetzt, habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Und das ist für mich der beste Preis-Leistungs-Mann, den ich vor der Sendung schon gegenüber dir angekündigt habe. Mein Aldi-Spieler der Woche,
Ja, den habe
Elijah
ich tatsächlich auf
Mitchell.
6. Also ich habe den
Ja,
auch
okay.
relativ hoch.
Aber wann geht denn der? Ich meine, hier vielleicht, ich sage das mal ganz kurz, Consensus Big Board Nummer 233. Und der kommt übrigens von Louisiana
Die
Lafayette.
tatsächlich schon den einen oder anderen Back, jetzt frag mich nicht, wen produziert haben, wie ich gelesen habe, bei der Evaluation. Genau.
Okay, aber stell doch du den Kollegen ansonsten
Ja,
mal
5'11
vor.
groß, 215 amerikanische Pfund, 22,9 Jahre alt, einen glatten 30er BMI. Genau.
Das sind die Werte vom Player
Ja.
Profiler, glaube ich, gell? Ich habe jetzt hier beim, der hatte, glaube ich, jetzt sein
Ja.
Pro Day auch schon, weil es gibt einen Relative Athletic Score zu ihm, den habe ich auch hier. Und da wurde er gemessen mit 500, also 5 Fuß 10 und nur 201 Pfund. Und da kommt ein BMI von 28,8 raus. Das wird ihn jetzt bei dir ganz schön rutschen lassen.
Ja, gut gefällt mir das nicht, aber wenn ich sehe, wenn ich sonst dahinter habe,
ja.
wird es dann halt auch ja. eng, ne?
Kannst du vielleicht Chuba nochmal nach vorne holen. Aber wenn du, ich kann den Ras, die Ras-Sachen überhaupt noch ganz kurz vorstellen dann. Er ist eine 4-5-6 gelaufen, jetzt unadjusted. Er hat damit, also wirklich, er hat einen elitären Longspeed oder überhaupt, also
4-5-6, ich habe was anderes.
Sorry, 4-3-8.
Das klingt schon besser.
Ja, sorry. Ja, sorry, das ist hier definitiv Copy-Paste-Fehler. Ich weiß nicht, irgendjemand anders hatte hier die 4-5-6 definitiv. Genau, er ist eine 4-3-8 gelaufen und die 10-Yard-Split 1-5-1, 20-Yard-Split 2-5-7, das sind alles wirklich elitär gute Werte. Und worin er auch sehr, sehr stark ist, ist der Vertical und Broad-Jump gewesen. Da ist er jeweils elitär. Also man sieht, er hat eine wahnsinnige Explosivität, einen wahnsinnigen Speed und hat auch eine gute Agilität mit, also beim Shuttle und Three-Cone bewiesen. Das führt dann zu einem Relative Athletic Score von 9,45 overall und das ist brutal gut.
Ja, hat auch seine ganze College-Karriere überproduziert, also relativ früh ausgebrochen, trotz dass er jetzt zum Beispiel auch mit Trey Ruggers zum Beispiel zusammen im Backfield war, der auch gar nicht so schlechte Zahlen hat. Genau, also das ist Zahlen in Form von Produktion, muss man sagen. Der Kollege war nämlich so langsam, dass er bei mir rausgeflogen ist. genau.
Ja,
okay. Also das war durchaus gut. Als Receiver ist der halt auch, also der hat jetzt keine Holzhände, muss man sagen. Nicht, also auch niemand, der Routen läuft, aber ich sag mal nicht völlig katastrophal. Und ja, auch im Passblock ist der solide, also kann man insgesamt gebrauchen. Wie gesagt, da kommt es natürlich drauf an, wann er geht auch.
Ja, fand es ganz interessant. 2018 war seine mit Abstand beste Receiving-Saison. Da ist er 99 Routen gelaufen und hat daraus 349 Yards produziert. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. So die Receiving, da hat er so ein bisschen aufblitzen lassen, das konnte er aber in keiner anderen Saison bestätigen. Genau, er ist halt das, also, oder wenn dann hier so die Probleme bei ihm sind, halt, er ist ziemlich alt, war ein kleines College mit schlechter Competition, in der er produziert hat, hatte nur 44 Carries gegen Power 5 Defenses, das ist schon, das sind halt lauter Red Flags und ich denke, dass genau das passiert, was du gerade gesagt hast, er wird spät gehen, er wird kein Draftkapital erhalten und dann habe ich hier die Frage gestellt, ist er denn der diesjährige James Robinson?
Kann sein, schauen wir mal.
Ja. Ja, gut, okay. Das ist natürlich, da ist natürlich ja brutal festnageln lassen von mir. Ja, okay. Also ich nehme ihn hier halt noch so ein bisschen Anfang der dritten Runde, weil ich eine bessere Upside sehe als beim Rest, der jetzt noch.
Ja, kommt. Ja, finde ich in Ordnung in der Range auch. Also dann soll ich meine Nummer 5 dann nennen?
Ach so, ja klar.
Ja, an 5 hätte ich dann Kylin Hill von Mississippi State.
Ja.
5'11 groß, 214 Pfund, also 214 Pfund, um es besser zu sagen, 29,8er BMI, 22,6 Jahre alt. Der war auch mal ein Four-Star Recruit, also durchaus schon früh gut gewesen. Genau. Mhm. Ja, bei ihm habe ich mir als positive Punkte aufgeschrieben, die Explosivität und den Speed. Also der ist wirklich, der geht ganz gut ab, auch wenn er jetzt beim Pro Day etwas langsamer getestet hat.
4-5-7 ist er
gelaufen. Ja, das war schon, also langsamer als ich erwartet hätte auf jeden Fall. Also auf Tape sieht er deutlich flotter aus. Genau. Dann muss man sagen, Pass-Catching, das ist ein guter Pass-Catching-Back. Also der läuft auch durchaus guten. Der hat auch viele Bälle gefangen. Ganz witziger Fact, in diesem Jahr hat er nur 3 Spiele gemacht und hat aber 23 Bälle gefangen. 29 Tage sind 3 Spielen gehabt.
Ja. Das habe ich gesehen, ja, aber er hatte nur 15 Rush-Attempts, gell? Also er ist kaum gelaufen dafür. Das ist echt crazy.
Hat er nochmal was für die Fantasy-Spieler getan.
Ja, echt. Ja.
Ja, genau.
Da ist es dran.
Und hat durchaus auch einen guten Stiff-Arm und auch ja, bricht auch durchaus Tackle. Also das ist an sich, wenn der nicht so alt wäre, würde er mir sogar gut gefallen.
Ja, er ist immer noch jünger als Najee Harris.
Ja, also von dem aber kein Elite-Talent.
Aber er ist natürlich nicht auf... Ja, genau, er ist nicht auf dem Level, er hat nie auf dem Level produziert. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass er Meinung nach halt nichts so richtig gut kann. Also er hat jetzt nicht so einen Skill, wo ich dann so eine richtige Rolle in einem Team sehe. Er ist ein All-Around-Back, aber halt auf einem recht schwachen Niveau. Und deswegen eben mit dem Alter.
Wo hast du ihn?
Ich habe ihn auf 8. Ja, also hier sage ich aber, ihn nehme ich echt erst in der dritten Runde. Anfang dritte Runde so. Aber auch wirklich, ich sehe einfach kein Upside und das schreckt mich schon ein bisschen ab.
Ich sehe mehr Upside als bei Kenny Gainwell.
Das ist krass. Also das ist echt krass, dass du ihn als Receiver so in der Kenny Gainwell, rein vom Skill her siehst.
Nicht so krass. Okay. Aber also ich finde im Vergleich jetzt zu den anderen Running Backs, die jetzt die wir Vielzahl jetzt gesprochen haben, außerhalb der Top 3, da ist er schon auf jeden Fall für mich...
Ja, da könnte er noch der Beste sein, ja. Da würde ich dir zustimmen, tatsächlich. Aber ja, ich muss schon sagen, ich sehe halt ihn auch, eigentlich sehe ich ihn nicht in der NFL Bälle fangen irgendwie. Das ist, kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber wir werden sehen. Was kommt denn jetzt bei dir? Was ist denn dein höchst verfügbarer Prospect?
Für 7 Nummer 8 wäre jetzt
oder?
7.
7? Ja, meine, na dann, sag an, was
meine Nummer 7 ist. Michael Carter, der Running Mate Javonte Williams. Genau.
Jawohl.
Ja, der Gute ist auch etwas auf der kleineren Seite des Lebens. Also 5'8, 202 Pfund, 30,7 BMI und dann 21,9 Jahre alt. Genau, der ist auch...
21,9, okay. Ja. Ich habe den hier mit 22,6 stehen, aber das kann gut sein.
Kyle Hill ist das.
Stimmt. Ah, okay, deswegen. Ah, ja, okay. Siehst du mal, ein paar Dinge vergessen. Ja, okay, das heißt, er ist doch noch ein Ticken jünger.
Genau, und der hat gestern leider auch nicht so gut getestet. Bei der Geschwindigkeit hätte ich mit etwas mehr von ihm erwartet, muss ich sagen, weswegen ich ihn auch nochmal runtergestuft habe. Also ursprünglich war der bei mir auf 5 tatsächlich. Und genau, einfach weil er für mich eben sonst viel erfüllt hat und einfach an sich, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war mein Gedanke eigentlich, oh, das ist also der, was wir von CEH erwartet haben. Also so ein bisschen so, also gut, man muss natürlich immer gegen schlechte Competition und so aufpassen. Im College da sah Edward Seeler halt auch noch besser aus als in der NFL, aber also, wie gesagt, der ist echt, ich habe mir aufgeschrieben, elusive as fuck. Der ist halt, hat halt diese Start-Stop-Ability, der also ist shifty, ein bisschen, man das dann wieder so ein bisschen, oder ich arbeite gerade viel mit Comparisons, aber ein bisschen wie ein größerer Tariq Cohen, kann man sich den so ein bisschen vorstellen, weiß ich nicht, so in die Richtung fand ich.
Krass, okay, ja. Ja, aber Tariq Cohen gewinnt ja wirklich im Receiving Game. Das ist halt so, das sehe ich bei ihm jetzt in der Form zumindest nicht so.
Für den Running Style so ein bisschen.
Für die Shift. Ja, okay. Interessant, ja, man muss ich habe hier auch nochmal den Shuttle und Three Cone, da war er brutal. Also da hat er völlig abgerissen. Shuttle unter 4 Sekunden gelaufen. Three Cone mit 6,81 Sekunden ist auch. Wirklich, da ist er, gehört er zu den absoluten Top-Prospects. Er ist halt ansonsten nicht sehr athletisch, das ist so ein bisschen das Problem. Er hat nicht so die Explosivität, er hat eben nicht so den Speed gezeigt, was man jeweils oder was auch ich schon erwartet hätte. Weil das, was du sagst, das hat er halt jetzt gezeigt. Er hat so eine Elusiveness, er bricht dadurch auch recht viel Tackles, oder selbst wenn er sie nicht bricht, aber er umgeht sie halt. Kann das gut machen und da ist ja die Frage, wie gut das auf die NFL übertragbar ist.
Ja, also ich habe auch, also ich bin bei ihm jetzt auch nicht confident, ne? Also das kann ich jetzt auch nicht sagen.
Ja, er hat halt keine NFL-Maße im Endeffekt mit seinen 5'8", 202 ist es wirklich, und dazu ist er halt relativ alt, er hatte halt jetzt auch so ein Breakout, ne, so ein One-Year-Wonder bisschen, und Und irgendwie haben die beiden zusammen, also Michael Carter und Javonte Williams, halt völlig abgerissen auf einmal. Und ja, da muss man mal sehen. Aber ich bin bei ihm auch nicht so bullish. Wo draftest du ihn denn?
Ja, auch in der Range mit, also an so frühe dritte Runde ungefähr, frühe bis Mitte dritte Runde in der Range.
Ja, also man sieht, ich habe ihn auf 9, du auf 7 und ich draft ihn auch quasi dritte Runde. Ich habe die Running Backs noch immerhin noch einen Tick höher als du. Aber jetzt wird's wirklich, jetzt geht's so weit. Ich habe dann ehrlich gesagt aufgehört, ihnen tatsächlich so Ranks innerhalb der Ding zu geben. Drei, die habe ich jetzt wirklich, da wusste ich nicht, in welche Reihenfolge ich die packen soll, weil das wirklich völlig unwichtig ist irgendwie. Die Nummer eins oder der hier am weitesten oben steht bei mir ist Ramondre Stevenson.
Ja.
Und dann stelle ich vielleicht den Kollegen kurz vor noch, kommt von Oklahoma, ist ein Senior, 23,1 Jahre alt, am Consensus Big Board immerhin noch die Nummer 129, heißt, er geht wahrscheinlich vierte Runde oder hier vierte, fünfte Runde wird er gesehen, ist zu spät, um eben hier das Ding, die Box zu erfüllen, in Runde an Tag 2 zu gehen. Er ist halt eine unfassbare 40 gelaufen mit 4,64 unadjusted, 4,69 adjusted. Sein Speedscore ist unter 100, Burstscore bei nur 109, das ist nicht besonders. Agility-Score bei 11 ist unfassbar schlecht. Also überhaupt keine Explosivität. Ein Vertical Jump von 31,5 Inches, Broad Jump 9 Fuß weit. 9 Fuß 4 Inches, glaube ich. Das ist wirklich das, ein Relative Athletic Score von 4. Das ist eigentlich schon fast
Ja, gut,
inakzeptabel.
ich sag mal, das ist halt auch echt so eine Wuchtbombe. Und das Problem bei ihm ist
Ja.
halt für mich noch viel mehr, also das alleine, ja, naja, er ist halt ein extrem schwerer Running Back, der aber viel Off-Field-Issues hat. Ne? Das heißt also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der früher als in der sechsten Runde gedraftet wird. Und ne, der Gute gönnt sich ganz gerne mal eine Sportzigarette. Und ja, das ist dann halt das Problem. Ne? Und also ich hab den auch außerhalb meiner Top 10 und ich mochte den eigentlich so auch vom Spielstil, es war da ganz nett anzuschauen und alles, aber
Ist ja recht elusive, gell? Also er ist eigentlich schon irgendwie, er bricht halt Tackles und so und er ist in dem, wenn er den Ball bekommt, ist er ganz effizient. Er hat 7,7 Yards pro Touch im College aufgelegt, also wirklich vorne dabei, hat aber nur unter 200 Touches gesehen. Und das ist super, super eigenartig. Und wenn man nach Spielern filtert, einfach mal so in der Vergangenheit und guckt, okay, wer hat denn zumindest mal 7,5 oder 7 Yards pro Touch geschafft, aber nur unter 200 Touches bekommen. Da gibt es zwei Spieler, die überhaupt mal eine Running Back 2 Saison aufgelegt haben. Und das ist Antonio Gibson und Kenny
Ja,
Watt.
der erinnert halt irgendwie so auf Tape so ein bisschen an den nicht mehr guten Eddie Lacy.
Ja.
Den wir in Seattle ja auch
Okay.
begutachten durften.
Ja,
Ja, also so ein
ja.
bisschen in die Richtung geht das Ganze. Ne? Naja. Nee.
Ja.
Ja, ich hätte nochmal Nummer 8, tatsächlich.
Ja, okay, dann
Genau,
hau
und
raus.
das ist Trey Sermon von Ohio State.
Ja,
Den
okay.
habe ich auf 8, 6,0, genau, und 213 Pfund, 22,2 Jahre alt. Und 28,9 BMI. Ja, ist ein bisschen eine Wundertüte, muss man sagen. Also, war ja ein Transfer, der ist ja von Oklahoma zu Ohio
Oklahoma,
State
ja.
gewechselt praktisch. Genau, und ja, hat dann auch gegen Ende der Saison bei Ohio State ganz gut gezeigt, warum er überhaupt also gedraftet werden soll. Genau, hat dann gezeigt, warum er ja, eine gewisse Contact Balance hatte er. Hat für mich vom Frame her auch die Möglichkeit, noch ein bisschen was draufzupacken. Schnell ist er sowieso nicht, von daher kann er auch nicht viel verloren gehen. Genau, aber sein Burst ist eigentlich ganz in Ordnung. Auch Pass Catching ist okay. Ne? Und auch die Yards After Contact Balance ist so ganz gut. Dementsprechend, also, finde ich ganz in Ordnung noch vom Prospekt her insgesamt. Und ich glaube halt, dass er halt aufgrund seines Namens und auch aufgrund der Colleges, für die er gespielt hat, auch Draftkapital tatsächlich bekommen könnte.
Ja, Ja, ist am Big Board aktuell bei 118 geführt, also wird auch so in der vierten Runde gesehen. Er müsste tatsächlich an seiner Statur für mich auch noch ein bisschen was eben, wenn er draufpackt, dann könnte er so ein Powerrunner werden. Das Problem ist, er hat halt bei Zone Runs viel, viel besser funktioniert als bei Gap Runs, und das ist schon irgendwie ein Konzern. Das passt, sein Profil passt halt nicht, oder seine Stärken passen nicht so recht zu dem, wo man ihn vielleicht hin projecten will. Und deswegen, ja, tue ich mir schwer mit ihm und habe ihn deswegen eben sogar noch unter, wen hatten wir vorhin? Calden Hill und Michael Carter, auch, also wirklich so
Ja,
tiermäßig auch
ich
noch ein
auch.
bisschen drunter, und kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass er Upside hat. Was wirklich sehr stark ist, ist tatsächlich seine Explosivität. Er hat wahnsinnige Sprünge hingelegt. Oder ja, wahnsinnige, wirklich sehr, sehr gute Sprünge hingelegt. Und einen guten Three-Count ist er auch gelaufen.
Ja.
Also prinzipiell ein bisschen Athletik wäre schon da. Jetzt muss er auch irgendwie was draus machen, um dann relevant zu werden. Okay, hast du denn noch jemanden? Ich habe jetzt hier noch zwei Spieler bei mir, so ein bisschen auf dem Board, die ich mir angeguckt habe.
Ja, also ich hab jetzt noch ein bisschen, ja, also ich habe auch ein paar mehr angeguckt, die vielleicht die man auch so hört. Also
Ja.
ja, also als Sleeper tatsächlich, oder willst du erst noch zu welchem was sagen? Ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht mehr, aber habe ich noch mir aufgeschrieben. Wir können ja mal nacheinander was machen. Also ich habe mir noch Khalil Herbert aufgeschrieben als Sleeper. Ist so ein auch so ein Allround-Guy, der in Ordnung ist. Ja, fand ich ganz okay. Genau, das wäre jetzt noch so einer, den ich noch nennen würde. Hast du da noch jemanden?
Ja, dann würde ich jetzt mal als Sleeper vielleicht, weil der ist mir ein paar Mal untergekommen, Jared Patterson, weil er halt, ja, ist ein sehr gut gegradeter Running Back bei PFF in den letzten 2 Jahren gewesen, hat halt, er ist halt für viele Yards gelaufen tatsächlich. 2019 hat er fast 1799 Yards gehabt bei Buffalo. Und das ist halt wirklich gegen ganz schlechte Competition gewesen. Und in 2020 in nur 6 Spielen hat er auch 1072 Yards erlaufen. Das heißt, er hatte gute Produktion. Jetzt hat er getestet. Athletisch ist es wirklich eine Katastrophe. Ganz, ganz schwache Werte. Und ja, er hat halt eine gewisse Elusiveness gezeigt gegen schlechte Competition. Aber er hat überhaupt keine Athletik. Und irgendwie mit der Größe, also er ist 5'6". Mit 5'6 wird er gelistet und
Im Kopf kleiner
195
als eine
Pfund. Damit hat er sogar noch einen.
Parkuhr.
Ja.
Also,
Ja.
den würde ich.
Da ist er wirklich. Der BMI passt noch, ja, aber das Gewicht ist halt so niedrig trotzdem. Ja, ich sehe einfach nicht, dass der in der NFL irgendwas wird, und kann mir auch nicht vorstellen, dass er Draftkapital
Nee,
kriegt.
auf gar keinen Fall. Also, den würde ich auch nicht anpacken. Also, das ist mir winzig, ne?
Ja, irgendwie, ich muss sagen, bevor ich mir das den angeschaut habe, habe ich ihn immer wieder so gelesen als oder mal so gehört, ah, als Sleeper könnte man vielleicht später in dem Rookie Draft ziehen und so, und
Ja,
jetzt sehe ich ganz ehrlich, nee, also
spätestens
das
nach
ist die
seinem
Kacke.
6-Touchdown-Game, was er hatte. Das hat man, hat
Ah,
man
der hatte einen,
überall
okay,
gelesen,
siehst du.
aber da, ja, genau.
Ah,
Naja,
okay.
also der ist auf meiner
Stimmt.
roten Liste hier quasi auch. Ne, da,
Ja,
nee, genau. Also
keine
ich habe
Upside.
den vorhin erwähnten Chris Evans noch, der sieht ein bisschen, witzigerweise, sieht ein bisschen aus wie Steve Urkel. Da muss ich mir so lachen. Also wenn du den mal eingibst, also oder wenn ihr den alle mal
Das ist
eingeht,
mal,
müsst mal
ja.
gucken. Das ist ganz witzig. Ja, wie gesagt, hat sich halt nie durchgesetzt, war irgendwie dann auch noch 2019 wegen aus academical reasons gesperrt und ist jetzt auch 23,5 Jahre alt, also auch schon alt. Ne? Aber der könnte vielleicht noch irgendwie in der 6. Runde oder sowas, wenn man so viele Draftrunden hat, was sein.
Ja. Okay, ja, dann habe ich noch einen, und das wäre, wen haben wir hier? Javian, was weiß ich, Hawkins. Von Louisville, ist ein Junior, 21,4 Jahre alt, ist 5'9 groß, 196 Pfund schwer, BMI von ungefähr 29, ist halt ein Burner. Der hat jetzt eine 4'4'4 ist er gelaufen. Also zumindest sehr, vielleicht so um 4,5 rum, hat halt so ein bisschen Home Run Hitting Potential, und hat recht hohe Yards After Contact produziert, einfach nur, ja, dadurch, dass er halt, der bricht halt mal einen Tackle und dann ist er weg. Und er hat in 2019, das hat mich auch überrascht, bei der Statur hat er 264 Rush Attempts gehabt. Und das ist eigentlich ganz, ja, ganz interessant. Er hat halt seine Offense dominiert so ein bisschen. Und ja, trotzdem sehe ich aber auch hier einfach nicht die Size für die NFL. Im Receiving Game ist er quasi kein Faktor. Also als Early Down Runner willst du sowas nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen, ja, so ein Change of Pace Back und sonst gar
Ja,
nichts.
also seh ich eigentlich genauso. Den habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass ich auf den jedenfalls mal einen Shot wage. Dann habe ich noch ein paar Leute, also das waren dann auch alle, die ich so überhaupt considern würde. Darüber hinaus habe ich mir noch ein paar aufgeschrieben, die ich nicht nehmen würde. Dann einmal hier, wie heißt der? Ich glaube, Larry Roundtree von Mizzou. Der ist auch eine
Ja.
5,47 gelaufen, obwohl er irgendwie 213 Pfund oder sowas liegt. Also der ist.
Also ich hoffe eine 4-7er, aber
Also,
also 5-7 wäre ein bisschen, das ist ja wirklich rückwärts gelaufen.
ja, genau, also genau. Nee, und dann habe ich mir noch, also auch wenn man dann mal so ein bisschen die Metrics sich anguckt, habe ich noch Rakeem Boyd gefunden. Und das war auch, ich habe mir bei ihm Rakeem Boyd und Trey Ruggers habe ich mir aufgeschrieben, alt und langsam, aber bei Rakeem Boyd war für mich der beste Wert eigentlich die Bench Press, ne? Also wir haben ja schon gesagt, das hat jetzt nicht so ein riesen, nee, se
Eins oder
sechs,
so.
sechs. Und dann habe ich mir wieder, der ist heute schon ein paar Mal gefallen, habe ich mir angeguckt, Tariq Cohen. Das ist ja nun wirklich so ein kleiner Furz. Und der hat, glaube ich, 12 geschafft. Also
Ich muss gleich mal gucken. Es gab doch vorher, es gab mal so irgendjemand, der wirklich so ultra schlecht war. So ein O-Liner. Der hat doch keine 20 gepackt oder so. Da muss ich nochmal schauen, wer das war. Das war damals richtig witzig. Oder hat er keine 10
ja, auf
geschafft?
jeden
Ich
Fall.
weiß gar
Also,
nicht.
das ist mir da
Aber.
noch aufgefallen, als ich mich da so ein bisschen durchgewühlt hatte. Und naja, also, genau. Ich denke mal,
Ja.
damit haben wir dann auch alles, glaube ich, gesagt zu dieser Klasse.
Okay, gut. Wir sind eh schon wieder bei 2 Stunden 16 hier gerade. Von dem her lassen wir es dabei. Ich glaube, wir können jetzt halt einfach noch allen eine schöne Woche wünschen.
Frohe
Freue
Ostern.
mich drauf. Wir werden jetzt Wide Receiver evaluieren. Frohe Ostern, genau. Mal sehen, ob wir nächste Woche schon Wide Receiver machen. Weiß ich gar nicht. Oder ob uns was anderes noch in den Sinn kommt, worauf wir Bock haben.
Da lassen wir uns doch mal überraschen, was wir im Osterkörbchen für
Genau richtig, sehr gut. Also,
euch haben.
dann wünsche ich dir was, Phil, euch eine schöne Woche und verabschiede mich dann bis zur nächsten
Bis
Woche.
zur nächsten Woche. Ciao.
Ciao.